Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin bei superlevel.de und ihr hört die Fanboys. Heute mit dem Micha.
Und mit dem Martin.
Und mit dem Manu.
Wunderschönen guten Morgen.
Ja.
Hi.
Hi Martin. Spannende Sendung heute. Wir machen mal die Crossover-Variante, wie man das aus dem Comic kennt.
Und dafür stoßen wir direkt mal an, genau. Würde ich mal sagen. Ne?
Das ist authentisch ohne Ende hier. Ja.
Ja. Ja, wir casten.
Hallo, läuft das dann?
Wir casten auch fast live von der Gamescom. Beziehungsweise die Gamescom hat noch nicht richtig angefangen.
Nee.
Wir sind noch am Vorabend der Gamescom und kommen gerade aus den Pressekonferenzen.
Ja. Ruhe auf den billigen Plätzen.
Ja. Das heißt, wir sind eigentlich, bevor wir zu den Pressekonferenzen kommen, müssen wir Fanboys typisch über die Folgennummer sprechen. Wir hören nämlich Folge 1070 von Insert Moin und Folge 178 von den Fanboys.
Das ist soweit korrekt.
So, Marcel, welche Nummer hast du denn rausgesucht?
Tja, Marcel fehlt leider, aber ich habe die Folge 178 von den von Insert Moin, was damals ja noch Insert Moin hieß, nachschlagen lassen. Und da ging es um Portal.
Um Portal 2, den Koop-Modus, haben wir da besprochen. Ja, langes her.
Genau. Und also wie viele Jahre her bei euch? Ihr habt ja so einen wahnsinnigen Durchsatz, da kann man ja nicht ordentlich
hinfahren. Also wir haben Oktober 2010 haben wir angefangen. Hm. Oder November oder sowas. Mhm. Also wir haben jetzt bald Vierjähriges.
Krass.
Ja. In Folge 1070, da habe ich auch was Schönes gefunden. Und zwar im Jahre 1070, da sind die Seldschuken von den Aleppos erobert worden.
Ja.
Ja.
Wer kann sich nicht dran erinnern?
Nee, andersrum. Die Seldschuken erobern Aleppo von den Mirdasiden. Kann man unbedingt mal nachlesen auf Wikipedia.
Ja. Aleppo ist, glaube ich, eine Stadt, oder?
Ja, der Marcel macht es besser, finde ich.
Ja, ich finde auch.
Ja.
Aber der bereitet sich auch vor.
Ach so. Ja. Na gut. Wir haben ja gerade schon gesagt, die Gamescom fängt erst morgen an. Die GDC, die Game Developer Konferenz, war jetzt gerade. Da haben wir uns auch ein bisschen umgeschaut. Vielleicht mag einer von euch mal erklären, was die GDC ist und was da so passiert im Vorfeld der Gamescom.
Ja, also die GDC ist im Wesentlichen eine Zusammenkunft von Spieleentwicklern, wie der Name schon sagt, Game Developers Conference. Und ist quasi so ein bisschen die kleinere Variante der großen GDC, die in San Francisco stattfindet. Das ist hier die GDC Europe. Und die Idee ist halt, dass hier Spieleentwickler zusammenkommen, sich Vorträge anhören, irgendwie mit Messeständen bespaßt werden und gucken sollen, ob sie was dazulernen können bei diesen Vorträgen.
Ja, und ist aber schweineteuer als Entwickler, gell?
Ja, ist nicht billig. Also wenn man irgendwie das Full-Access-Ticket will, dann ist man, glaube ich, mit 900 Euro dabei.
Ja.
Das ist schon eher...
Das ist echt übel eigentlich.
Ja. Und aus diesem Grund gibt es halt auch quasi eine Gegenveranstaltung. Es gibt parallel noch die Respawn, die im Grunde genommen dasselbe im kleinen Rahmen macht. Und dort ist aber der Eintrittsfee deutlich geringer. Also ich habe jetzt keine genauen Zahlen, aber ziemlich viele Indie-Entwickler gehen... Ziemlich viele Indie-Entwickler, die gehen dann halt jetzt eigentlich zu Respawn, weil die günstiger ist.
Deswegen hat die sich auch etabliert halt so.
Ja, denke ich auch. Also ich habe heute, also ich war kurz da, habe aber jetzt keine Vorlesung gesehen, weil die erst später losging und ich dann wieder los musste. Aber ich habe mit Entwicklern gesprochen und da war so der allgemeine Tenor, dass man zwar jetzt nicht versucht, die Leute von der GDC so abzuschwatzen, aber es ist halt eben die Alternativveranstaltung, so ein bisschen wie die Band nebenan so ein bisschen, ne? Als würde man in eine Diskothek gehen, da gibt es eine große Halle und in der Halle nebenan gibt es noch was chilliger zu.
Ja.
Aber trotzdem gab es heute auch ganz viele Vorträge wohl da, eine ganze Reihe. Als ich dabei hatten wir dann die ganzen Panels irgendwie aufgebaut. Es war eine Riesenhalle mit drei Rednerpulten und so weiter.
Aber ist die auch auf Englisch, die Respawn?
Das weiß ich gar nicht.
Ja. Weil also, auf der GDC ist alles Englisch. Also ich war sogar in einem Vortrag, der hieß irgendwie The Naked Zombie Nazi und war von zwei USKlern, sagt man das so? Von zwei Menschen, die bei der USK arbeiten, zwei Deutsche, die dann eben für die internationalen Entwickler erklärt haben, wo liegen denn eigentlich die Unterschiede, um in Deutschland ein Rating zu bekommen und denen nochmal klar zu machen, das ist eine unabhängige Einrichtung. Und dann haben sie auch so international geguckt, in Russland zum Beispiel ist es halt staatlich organisiert und so weiter und so fort. Und das war dann schon ganz interessant, wenn man eben Developer ist, aber so insgesamt ist es schon sehr durchwachsen, was da an der GDC zu sehen ist. Aber
das kommt darauf an, für was man sich interessiert. Ja. Ne? Also ich meine, wenn man so ein bisschen was mit Entwicklung vielleicht zu tun hat oder so, dann ist es mega interessant. Und ich hätte auch unheimlich gerne sehr viel mehr gesehen. Aus Zeitgründen konnte ich das nicht, aber da gab es halt wirklich sehr gut. Also wir beide haben zum Beispiel das von Double Fine gesehen,
ja,
mit der Frau
Anna Kipnis.
Anna Kipnis, genau. Die ist verantwortlich für die Dialoge bei Double Fine, und Double Fine sind ja die Meister der Dialoge sozusagen. Wir haben es ja auch allein schon in Actionspielen in Brutal Legend, das war auch ein recht bekanntes Beispiel dann halt bei dieser ganzen Veranstaltung, haben sie es ja auch geschafft, Dialogfetzen in die Actionhandlung einzubauen. Und es war ein sehr guter, sehr gut also dargestellter, sehr technischer Vortrag, mhm, der aber auch sehr erhellend an einigen Stellen war, weil du dann oft halt irgendwie denkst, Entschuldigung, das war...
Hallo Köln.
Hallo Köln. Das war halt aber irgendwie so eine ziemlich helle Veranstaltung, weil einfach so manche so ein paar Taschenmesser-Tricks dann so gezeigt wurden, die total offensichtlich eigentlich sind, aber für solche Vorlesungen sind ja... Natürlich werden nicht die geilsten Industriegeheimnisse an solchen Vorlesungen, das ist ja klar, ne? Aber es ist ganz cool, so einen Einblick zu erhaschen.
Ja. Wie ist es denn für dich als Entwickler, Martin?
Also... Aus Entwicklersicht gibt es viele Vorträge, die sind spannend, und also es ist wahrscheinlich auch eine Frage, was man entwickelt. Also es gibt durchaus eine Breite, was das Spektrum angeht. Es gibt einerseits so Free-to-Play-Vorträge, wo man irgendwie Meaningful Relationships and Monetization for the Audience, bla. So, das interessiert mich halt nicht so, weil Leute ausbeuten ist nicht so mein Geschäft. Aber ich habe interessante Talks gesehen, gerade von Indie-Entwicklern zum Beispiel. Ja. Am Montag hat eine Entwicklerin darüber gesprochen, wie sie jede Woche ein Spiel programmiert. Mhm. Und Adriel Wolwick war das. Und hat so ein bisschen das quasi als Übung für Selbstdisziplin, Motivation und Kreativität so empfohlen hat und so ein bisschen beschrieben hat, wie sie das weitergebracht hat.
Ja, ich habe letztes Jahr auch was ganz Interessantes gehört über einen, der gesagt hat, wie er die Firmenstruktur umgebaut hat, um quasi so von dieser alten klassischen Entwicklung wegzukommen, weil er halt sowieso gesagt hat, eigentlich ist klar, dass man diese Milestones nicht unbedingt so erreicht, sondern halt so ein bisschen fluktuide zu bleiben oder fluide zu bleiben.
Ja.
Wie sagt man denn da?
Ja, so
ihr wisst, was ich
flexibel
meine.
Eben.
Flexibel zu sein.
Ja, so Agile Development.
Ja, genau. Und wie er so das halt eingeführt hat in so diese alten Strukturen und mit so und so vielen Leuten.
Also ich glaube, es kommt, also das ist ja ein breit gefächertes Programm bei der GDC. Du kannst unmöglich alle Talks hier angucken. Weil das Programm ist so voll, da laufen viele Veranstaltungen auch parallel. Es gibt irgendwie ganz oben in den Etagen gibt es irgendwie 3 Kongresssäle, wo auch wirklich parallel immer jeweils ein Talk stattfindet. Man muss sich dann schon entscheiden. Und ich war, also ich kann jetzt nur vom letzten Jahr sprechen, da war ich dann auch mal in so einen Talk reingegangen, wollte eigentlich nur ein paar Bilder haben, weil es war irgendwas mit Grafikentwicklung, weil ich den Typen dann später im Interview hatte. Mhm. Und da habe ich auch nur so Shader X irgendwie gesehen so, und bin nach 5 Minuten raus, als ich die Bilder hatte. Aber zum Beispiel der Talk über die Dialoge oder das, was ich gerade verpasst habe mit Remedy, wo es um Geschichten erzählen geht, das ist für mich als Gamewriter mega interessant.
Ja.
Und natürlich gehe ich dann da rein. Aber es kommt halt drauf an. Also nur weil du was mit Spielen zu tun hast und Spiele mitentwickelst oder da irgendwie hantierst, heißt es ja nicht, dass sich dann jetzt speziell der Sound oder die Grafik oder ganz schlimm die Finanzen irgendwie so interessieren. Also ich habe halt Talks auch gesehen über Finanzen, so Finanzierungsmodelle, und dann saßen da irgendwelche Leute von der Bank oder von Sparkasse oder so und haben dann den Leuten dann halt quasi auch so fast werbemäßig dann irgendwelche Verträge so aufgeschwatzt, so ja, aber wenn sie zu uns kommen, wir sorgen dafür, dass ihre individuellen Projekte auf jeden Fall gefördert werden.
Faszinierend.
Ja, also sowas gibt es natürlich halt auch. Man versucht bei der GDC natürlich keine Werbung zu machen, das soll eine Veranstaltung für alle zu sein, aber manchmal wird also das Gefühl nicht los, dass dann natürlich auch viele Firmen das Interesse daran haben, sie sich selbst natürlich auch zu...
Natürlich.
Das Traurigste war einer, der heute erzählt hat, dass League of Legends, er hat League of Legends analysiert und hat sein Fazit war dann, League of Legends verschenkt zu viel. Und es müsste viel härter monetarisiert werden. Das war ein bisschen deprimierend, aber na gut.
Aber zum Netzwerken ist das Ding halt super.
Ja. Also, und ich meine, auf der anderen Seite gibt es halt auch so Talks, wie ich heute einen gesehen habe, so ein Panel One Reason to Be.
Ja,
also auch schon
wunderbaren Jay Alexander, ist. Ja.
Mit Alexander und mehreren weiblichen Entwicklerinnen, und die haben so ein bisschen erzählt, warum sie überhaupt in dieser Branche sind und trotz dem durchaus immer wieder auftretenden Sexismus und was ihre Beweggründe sind, irgendwie weiterzumachen und so ein bisschen positives Storytelling dazu zu machen. Das fand ich auch sehr großartig. Das hat jetzt irgendwie nichts mit technischen Details zu tun, aber halt mit der Industrie an sich, und das hat hier auch Platz.
Also die Bandbreite ist schon da auf jeden Fall.
Ja.
Ja, apropos weibliche Entwicklerinnen, wir haben uns ja dann auch die...
Das ist ja ein bisschen doppelt gemoppelt ist. Das ist, wenn man aus dem Englischen übersetzt.
Das stimmt, ja. Wir haben uns ja auch die Pressekonferenzen jetzt angeschaut, der Microsoft und von Sony. Und ich habe insgesamt 3 Frauen gezählt. So mal als kleines Negativ-Fazit vorneweg. Und eine war nur auf dem Video. Und die eine hat nur spielen dürfen. Also im Endeffekt war eigentlich nur eine Präsentatorin auf der Bühne. Das war schon ziemlich heftig. Ja. Ansonsten nur White Business Guys.
Mhm.
Ja. Na gut. Aber Microsoft-Präsentationen, die sind immer als erster dran. Die machen das ja ein bisschen kleiner immer auf der Gamescom. Das ist nicht so riesig wie auf der E3. Oder haben wir noch was zu GDC? Nee, oder? Die machen das ja immer ein bisschen kleiner. Die machen halt so ein Media-Briefing. Das heißt, da gibt es so ein kleines Overview, was ist neu. Eine ganz kurze, knappe Präsentation. Und dann sagen sie, okay, und dann dürft ihr hands-on. Also die Presse darf dann eben einfach an die Spielstationen und dann ist halt wie so im Supermarkt halt diese Displays aufgebaut, wo jeder mal so ein bisschen Sunset Overdrive spielen darf und so.
Oh.
Ja, ist dir da irgendwas hängen geblieben, Martin? Also ich hatte so das Gefühl, dass da die Leute ziemlich enttäuscht rausgegangen sind.
Ich habe da ehrlich gesagt nur reingesetzt, so zwischen den Talks bei der GDC. Ich habe gerade eingeschalten, da wurde Evolve vorgestellt.
Ja.
Und es hat mich irgendwie total überrascht und nicht positiv, dass das so e-sportsig irgendwie präsentiert wurde. Also ich hatte durchaus so ein bisschen Interesse an dem Titel, aber jetzt, nachdem ich so diese e-sports-artige Präsentation gesehen habe, ist das Interesse eher weniger als mehr geworden.
Das ist okay, also interessant. Aber ich fand es ganz interessant, das zu sehen heute mit Evolve, dass sie die zwei Shoutcaster da auf die Bühne geholt haben, um das Spiel zu präsentieren. Wir waren, der Micha und ich, wir waren neulich in München bei einer Evolve-Präsentation und da hatten die eben auch so, das nannte sich dann Evolve Legends und dann hatten die ganz viele ehemalige Ligaspieler eingeladen, die früher Counter-Strike und so weiter in der Liga gespielt haben. Okay. Und Legends deswegen, weil die halt alle nicht mehr aktiv sind. Mhm. Und die haben sie dann zusammengetrommelt ein Wochenende, um von denen Feedback zu holen, wie man das Spiel noch modifizieren könnte oder Feedback einzusammeln, wie man es für E-Sport interessant machen könnte.
Okay.
Also das heißt, die haben heute auch mit der Präsentation nochmal gezeigt, dass sie da einen ganz klaren Fokus drauf legen.
War mir gar nicht so klar.
Nee, war mir bis dato auch nicht klar. Und heute hat es so richtig geschnackelt, dass die da sogar Shoutcaster auf die Bühne gestellt haben, die so getan haben, als würden sie gerade ein Match live kommentieren.
Mhm.
Und ich weiß nicht, wie es jetzt für außen wirkte, aber es wirkte extrem hektisch durch diese E-Sport-Kommentatoren.
Ja, ja.
Aber das Spiel hat eigentlich eine ganz starke Ruhe auch. Also es hat halt so Spannungsmomente. Das Spiel ist großartig. Wir haben es jetzt ja schon ein bisschen anspielen können.
Es ist total faszinierend, das Ding. Mich wundert dieser E-Sport-Bezug auch offengestanden ein bisschen. Also wir reden nochmal ausführlicher drüber, aber die Sache ist, dass es ist ja ein düsteres, eigentlich sehr düsteres, spannendes Science-Fiction-Setting mit so Horror-Anleihen. Und
ja.
Gerade diesen Spannungsmoment, wo ist der Feind, wo ist das Monster, der auch von einem anderen Spieler gespielt wird, das wird halt auch ziemlich lange hinausgezögert. Also je nachdem natürlich, wie der andere sich verhält, aber so diese ganze Umgebung und du hast ja durchaus auch eine Taschenlampe und solche Sachen dabei, das ist ja eigentlich eher so richtig Nervenkitzel.
Genau.
Und irgendwie, dass
du musst aufpassen, dass du die nicht verlierst und
ja,
so.
Ja, und das ist eigentlich viel, viel näher an so Titeln wie Left 4 Dead als an Counter-Strike irgendwie. Das konnte ich auch noch nie so richtig in Verbindung bringen.
Das ist ja auch von den Left 4 Dead-Machern.
Ja.
Und das merkt man auch noch an vielen Momenten, eben mit dem Zusatz, dass die gegnerische Partei von einem Menschen gespielt wird, der dann halt eine super starke, übermächtige Kreatur spielt. Und je länger man ihm Zeit lässt, desto mächtiger wird auch. Also das Spiel ist sehr vielversprechend, auch weil man halt so einen anderen Spielmodus dadurch hat. Und ich finde auch, dass diese ruhigen Stellen gar nicht E-Sport-tauglich dann sind.
Nee.
Also in den Momenten, wo man das Monster nicht findet und dann nur rumirrt, ist zum Zuschauen vielleicht interessant, wenn du beide Parteien siehst.
Ja, ja.
Aber so dieses hektische Durchkommentieren von den beiden, das war nur auf die Action bezogen.
Ich habe es ja jetzt nicht gesehen. Ich war nicht dabei bei der Xbox-Konferenz.
Der hatte sogar ein Schweißstirnband, der Typ.
Aber ich kann es mir jetzt auch gar nicht vorstellen. Was soll er denn erzählen, wenn die das machen?
Ja, der hat halt so, und Spiel 1 trifft dann und der Medic ist down, der Medic ist down, der Medic ist down.
Und Spieler 3 läuft über den Busch und er schafft es nicht, über den Busch
zu laufen. Genau.
Das ist ja absolut fantastisch. Und dann dreht er sich um und hat sich erschrocken. Oh,
dann haben sie die Kamera ständig gewechselt.
Ja.
Aber die versuchen da, glaube ich, richtig zu landen in dieser E-Sport-Liga. Aber ich kann nicht beruhigen, das wird auch als Nicht-E-Sport-Begeisterter Spaß machen.
Absolut. Und das davon gehe ich aus, ja. Das hat auf jeden Fall, uns hat es beiden sehr viel Freude bereitet.
Das ist gerade verschoben worden, oder?
Ja,
leider auf nächstes Jahr.
Wie eigentlich fast alles jetzt auf nächstes Jahr verschoben. Wobei es sich schon sehr fertig anfühlte. Also eigentlich hätte ich jetzt erwartet, dass sie jetzt halt mal klein anfangen und vielleicht irgendwie 4-5 Charaktere rausbringen und dann irgendwie 1-2 Monster und dann halt nach und nach nachlegen. Aber jetzt verschieben sie es doch nochmal irgendwie komplett. Vielleicht wegen diesem E-Sport-Aspekt auch, oder? Naja.
Vielleicht. War sonst noch irgendwas?
Super hot.
Super hot.
Ja. Wie ist super hot?
Super hot.
Kommt für die Xbox.
Ja.
Echt? Echt? Ja. Geil.
Super hot.
Und der Trailer ist halt super
hot.
Ey, das ist geil, das freut mich. Super hot. Da bin ich dabei. Das ist das Spiel mit dem, wo die Zeit nur weiterläuft, wenn du dich bewegst, ne?
Ja, genau. Ja, genau. Ego-Shooter super. Mit sehr starken...
Klasse. Ja, ich hab die...
Dennis möchte spontan mitcasten.
Hallo.
Hallo.
Hallo, Dennis.
Hallo, ja, setz dich dort dazu. Nimm
setz
Michael.
Setz dich
aber alle mit, ne? Ja, komm.
Aber super hot, das war, da habe ich den Prototypen gespielt und fand den super.
Ja,
hot. Und bin super gespannt.
Das kannst du nicht mehr sagen. Ich bin super gespannt
auf das, also wie es sich an der Konsole spielt. Irgendwie. Aber hat sich da visuell was getan?
Ich glaube, die füllen das einfach jetzt nur auf mit ein bisschen Story-Gedöns. Ja. Das hat man in dem Trailer jetzt auch nicht groß gesehen. Also da war nichts Neues zu sehen.
Nee. Aber das Spiel hat mich fasziniert, weil es hat einen perfekten Elevator-Pitch.
Ja.
So irgendwie Time moves when you move.
Ja.
Und der Rest vom Trailer war nur super hot.
Und
super
dann eben
hot.
Dieser Artstyle dazu.
Ja.
Dieses Rot-Graue und so.
Ja.
Ja, dann haben sie sehr großen Fokus wieder auf diese Indie-Sparte gelegt. Da muss Xbox ja immer nachholen, seit Sony da so abgeht mit diesem Indie-Programm. Und es wirkte auf der Konferenz auch so, als hätten sie da wieder mächtig aufgeholt. Also die hatten dann so ein ID at Xbox, aber es wirkte eben nur so, weil wenn du dann genau hingeguckt hast, waren es eigentlich auch gar keine Exklusiven oder Sachen, die es schon lange gibt und so. Also irgendwie das The Escapists. So ein Gefängnisausbruchssimulator von Team 17.
Mhm.
In einer Super Nintendo Final Fantasy 2 Optik.
Ja.
Geil.
Sah sehr lustig aus. So mit Craften. Du musst dann so Sachen im Gefängnis einsammeln, musst eine Schaufel craften und dann buddelst du da nachts sein Loch.
Den Tunnel Riot hinter dem organisieren.
Ja,
oder
genau.
So.
Geil. Den Tunnel hinter dem Poster verstecken oder so.
Ja, genau.
So Sim Prison Break eigentlich.
Ja.
Im
Prinzip. Sah sehr süß aus. Ja. Below sah noch sehr stimmungsvoll aus.
Ja, von aber Kaby. Schon lange. Ja. Aber jetzt neuer Trailer.
Ja.
Wurde denn das eine irgendwas in the Forest vorgestellt?
Ori and the Talala Forest.
Genau.
Ja. Das ist ja so mit das Highlight eigentlich, weil das halt auch einer der exklusiven Titel ist.
Sah halt
Ori and the Blind Forest. Ja. Das sah richtig schön aus, ja. Ja, dann kam der obligatorische Call of Duty Trailer. Wobei ich den ja im Vergleich zu dem ganzen anderen Geballer auf den anderen Präsentationen und überhaupt in allen Ego-Shootern hat mir der irgendwie erfrischend, der war erfrischend ehrlich auf seine sehr stupide Art.
Ist das derselbe Trailer, den man schon kennt, oder?
Nee, das war, also Kevin Spacey kam zum Beispiel gar nicht vor.
Ja.
Das war einfach so Drohnenkampf. Die haben dieses Exoskeleton gezeigt, dass du halt so Megasprünge machen kannst mit
aber
deinem Exoskeleton.
Das war das mit der Golden Gate Bridge,
oder? Ja, genau.
Ja, ja.
Und dann diese Drohnen, die dann rausfliegen.
Ich habe jetzt nicht so viel gesehen, aber mir gefällt Call of Duty immer von Mal zu Mal besser, weil die immer mehr Science-Fiction draus machen.
Ich mag es, wenn es in die in diese surrealen Zukunftssettings geht.
Und das haben sie ja bei diesen Advanced Warfare, hast ja auch irgendwie so Soldaten, die irgendwie so kybernetische Handschuhe oder sowas haben und am Wänden hochlaufen und so. Und das ist halt so absurd und so weit weg vom richtigen, also von dem Krieg, den wir heute halt irgendwie kennen.
Ja.
Das ist, finde ich, dann wieder mehr Spaß macht. Weil früher hast du immer diesen Kloß im Hals und gedacht, warum muss ich jetzt mit Gammelszenarien haben? Aber da in dem Fall, also ich freue mich auch richtig auf den neuen. Nicht nur wegen Kevin Spacey, sondern weil es halt richtig Science-Fiction ist. Und ich habe gehört, dass die Leute, ein paar Leute von Visceral auch dran mitarbeiten. Und die müssen es halt drauf haben.
Also es wirkte deutlich frischer oder kreativer als bisherige Call of Duty. So
was schon man könnte jetzt, ist, ne?
Ja, man könnte aber auch gehässig behaupten, es gehört nicht viel dazu. Aber.
Ja. Und dann kam der einzige Knaller der ganzen Präsentation. Tomb Raider 2, also The Rise of the Tomb Raider, wie der Nachfolger heißt, von dem Reboot von Lara Croft. Wussten wir ja schon, dass der kommt und man kennt ja diese Screenshots, wie sie da beim Psychiater am Anfang sitzt. Und,
ja, so völlig übertrieben mit Kapuze und voll down. Und
aber dann kamen sie gar nicht groß raus und haben gar nicht irgendwie einen Trailer oder irgendwas gezeigt, sondern die haben einfach nur gesagt, hier, bam, exclusive für Xbox One. Und dann war es erstmal so, okay, das hatten wir jetzt irgendwie nicht erwartet. Und dann gleich so die Frage, so, ist es jetzt irgendwie zeitexklusiv und so, aber das wurde jetzt nicht endgültig geklärt. Man kann davon ausgehen, dass Square Enix sich diese große Marke nicht irgendwie
da wird
ganz exklusiv geben.
Da wird es Auskopplungen geben, schon, weiß ich schon jetzt. Es wird garantiert, es ist natürlich jetzt nur meine Prognose, aber es wird Story-Auskopplungen geben, die wichtigen Bestandteile. nicht zeigen und dann bringen sie spätestens sechs Monate später
die Definitive Edition
oder die Ultimate Edition
Game of the Year Edition.
Ja. Oder genau, alles komplett mit verbesserten Haaranimationen. Und ja, und dann gibt es das Spiel halt auch auf der PS4, weil das ist Square Enix, die sind ja nicht blöd. Ja,
also aber es ist trotzdem eine Bombe, weil darum streiten die Sony und Microsoft sicher immer, wer diese großen Titel als Exklusivtitel hat. Ich fand es nur so witzig, dass halt Square Enix gejammert hat bei dem ersten Tomb Raider. Das hat sie irgendwie 6 Millionen Mal verkauft und haben trotzdem Verluste eingefahren, weil es so teuer war. Was ist die logische Schlussfolgerung, wenn wir beim ersten Mal auf 3 Systemen Verlust gemacht haben, wir machen es exklusiv für nur noch ein System.
Naja, aber es ist schon logisch, weil damit leiert man Microsoft halt ein bisschen Geld aus den Rippen und verkauft dann hinterher auch nochmal auf allen Systemen. Genau. Also,
Also, aber ich meine damit, allein durch diese Schlussfolgerung, dass sich so schlecht verkauft hat, beim ersten Mal muss Microsoft richtig in die Tasche gelangt haben für diese Marke.
Also schlecht in Anführungsstrichen, ne?
Ja, aber sie haben gesagt, die Marke war teurer wieder zu rebooten, als das, was sie damit umgesetzt haben. Also da muss Microsoft richtig reingelangt haben, aber ist natürlich auch ein gutes Kontrastprogramm zu Uncharted 4. Also von daher glaube ich schon, dass da ein paar Xboxen zu verkauft werden.
Glaube ich auch.
Ja. Und auch so ein Trend auf dieser, was mich ja immer irgendwie, was mir völlig egal ist, welche Farbe meine Konsole hat, aber es gab irgendwie 3 Special Editions der Xbox. Also nee, 2. Eine weiße mit Sunset Overdrive, weiß. Und so eine ganz eigen gebrandete zu Call of Duty mit eigenen Einschaltsounds und so weiter und mit Sonderlackierung.
Was macht die,
so
wenn man die einschaltet?
Ein bisschen schade auch, weil so eine Konsole lebt ja schon so ein paar Jahre und dann, wenn man sich vorstellt, so in 3 Jahren habe ich das Call of Duty von vor 3 Jahren auf meiner Konsole. Ja. Da vermisst man dann doch so ein bisschen die Faceplates.
Dann vielleicht doch die weiße. Ja. Die weiße sah ganz hübsch aus, das kann man schon nicht sagen. Aber
ja, ist natürlich, also gut, wenn man sich jetzt eine Konsole neu kauft, ist es natürlich schön, sich das aussuchen zu können, weil manche haben ja auch bestimmte Farben irgendwie im Wohnzimmer. Aber sowas krasses wie die pinke haben sie jetzt nicht angekündigt, oder? Weil es gab mal eine pinke PS2.
Nee.
Die sogar mit Pink vermarktet, also mit der Musikerin.
Nee, es gab diese Rainbow Edition von der PS4 neulich als Sonderedition.
Ja, Rainbow Edition?
Ja, so für die Gay Pride Stiftung. Aber nur ein Einzelstück oder so. Nee, aber das Besondere ist, dass sie dadurch ein bisschen die Preissenkung angekündigt haben, indirekt durch die Spiele-Bundles. Also Sunset Overdrive und FIFA-Edition als Bundle für 3,99 war jetzt so die neue Ansage, was ja, wenn du das Spiel abziehst, weißt du, so durch diese Bundles.
Ja, Kinect wahrscheinlich.
Und Kinect ist nicht mehr mit dabei, genau.
Also es ist keine Preisreduktion, weil Kinect würde.
Ja, indirekt. Du kriegst halt das Spiel jetzt quasi mit dazu.
Ja. Das ist.
Ja, so indirekt, sage ich ja. Durch die Spiele verkauft sich es natürlich dann trotzdem für 3,99. Ja, nur als Download-Code natürlich. Ja, FIFA 15 haben wir völlig übersprungen, aber da gab es auch keine Neuerung, außer dass irgendwie so ein Fußball-Heini auf der Bühne stand, den kein Mensch kannte.
Kann man Tore schießen.
Ja, genau. Ja. Es war irgendein schwedischer Torwart oder sowas. Ich weiß es nicht. Ich kannte den leider nicht. Tut mir leid.
Stand da oben und sagt, der Ball ist rund.
Aber er hatte einen schönen Namen. Er hieß Schmeichel. Das habe ich mir gemerkt. Ja.
Schmeichel.
Immerhin.
Ja. Schön. Ja, und dann war eigentlich direkt nach diesem Schocker mit Tomb Raider kam Quantum Break. Wo wir ja bis heute immer nicht so genau wussten, was wird das eigentlich für ein Spiel von den Remedy-Machern, die Alan Wake gemacht haben und Death Rally.
Darf ich raten?
Ja.
Ich habe das gesehen, aber ich wette, es ist ein Third-Person-Shooter.
Genau, es ist ein Deckungsshooter.
Echt?
Es ist ein Deckungsshooter.
Wie innovativ.
Alle Deckungsshooter.
Weil die haben bisher immer nur Shooter gemacht.
Ja,
deswegen hätte mich gewundert, wenn die was anderes gemacht hätten.
Ich meine, Remedy-Shooter sind ja auch qualitativ gut, da kann man ja nichts sagen. Aber trotzdem hatte ich jetzt von Remedy ein bisschen mehr erwartet. Ich weiß aber gar nicht, warum. Ehrlich gesagt. Aber Martin, du erinnerst dich, die haben auf der E3 und so auch so Trailer gezeigt. Da geht es ja so drum, dass irgendwie so ein Time-Rift-Experiment schiefgegangen ist und dann irgendwie gibt es so Rifts und dann bleibt die Zeit stehen und nur dieser Superheld, dieser Anti-Held bewegt sich dadurch diese Zeit-Rifts. Und das sah super interessant aus, weil es eben nicht nach einem Shooter aussah bis jetzt.
Bis jetzt.
Nee, bis jetzt. Aber das war doch eigentlich 0815, oder? Wie der da in Deckung geht und eigentlich nur dann halt eine Sonderfähigkeit hatte, die Zeit anzuhalten und die Deckung zu wechseln.
Ja.
Oh, das ist aber schade, weil ich habe mir jetzt gerade so in meiner bunten Fantasie ausgemalt, dass Gegner zum Beispiel in so Zeitspalten reinlaufen für ein paar Sekunden und du dann, naja, doch nicht.
Also es wirkte relativ uninspiriert in dem Moment, aber die Atmosphäre war trotzdem sehr dicht. Aber dann kam halt doch wieder nur so ein Bossgegner, der halt eine Mega-Rüstung anhatte und halt 20 Mal mehr Kugeln gefressen hat.
Oh Mann,
und mehr war das nicht.
Schade.
Schade.
Ja, aber ich guck's mit, weil ich bin ein großer Remedy-Fan.
Es ist Remedy und es steht ja immer noch aus, wie das Ganze jetzt mit dieser TV-Serie verbunden wird. Wird das wirklich eine eigene Serie oder wird das eine Serie, die man dann als Zwischensequenzen guckt? Das habe ich bis heute nicht verstanden. Wird das eine Serie, die exklusiv auf Xbox One ausgestrahlt wird? Kannst du die gucken, wenn du die freischaltest? Also da wird noch einiges passieren, glaube ich.
Microsoft hat ja jetzt auch irgendwie... Ist das dann in dem Microsoft-Studio produziert, diese Serie? Weil das haben sie ja vor kurzem abgesägt.
Das haben sie abgesägt, aber sie haben gesagt, Quantum Break ist davon nicht betroffen. Ah, okay. Weil das Remedy halt hauptsächlich macht. Ja. Also es wird wahrscheinlich eine Mischung aus Multimedia-Inhalten, die man irgendwie freischaltet und... Keine Ahnung.
Vielleicht so ein Ding für Goldmitglieder oder sowas. Ja. Was, das könnte ich mir vorstellen. Also Jahresabonnenten bekommst du umsonst oder so.
Naja. Und dann kam aber schon das Spiel der Messe. Bei dir auch? Ja, das Scream Ride. Mit da dieser Achterbahn. Das war nur so ein kleiner, nichtssagender Trailer mit Leuten in der Achterbahn, die aus der Achterbahn geflogen sind. Es war so ein bisschen auch sadistisch. Railroad Tycoon kennt ihr noch, oder? Ja, Theme Park. Und da ist es doch auch mal passiert, dass man so eine Achterbahn gebaut hat und den Winkel zu steil gemacht hat. Und dann sind die Leute aus der Achterbahn geflogen. Und dieser Spaßfaktor, nenne ich es mal, den als Spiel. Also das Spiel war so von dem Trailer aufgemacht, dass da so ein verrückter Professor stand in so einem Zukunftssetting und halt so ganz verrückte Achterbahnkonstruktionen gemacht hat, um zu testen, wie viel die Menschen aushalten. Und die immer so und sind aus der Achterbahn geflogen und diese Kabinen sind dann in Häuser gekracht und dann ist alles zusammengestürzt.
Ja, verstehe. War das mal so makaber blutig so?
Nee, oder? Das war so Comic-Look. So ein bisschen wie die Zukunftsvision von, wie hieß dieser Film mit den Roboter? Wall-E.
Ja. Ach so, ja.
So ein bisschen die Optik. Okay. Also, aber sehr überzogen.
Erinnert mich jetzt ein bisschen an Pain für die PlayStation.
Ja, wollte ich auch gerade sagen.
Mhm. Kennst du das? Wo man jemanden durchs Katapult schießt? Unter anderem auch David Hasselhoff.
Okay, das wusste ich nicht.
Doch, es gibt den als Donald-Charakter. Und das einzige Spiel des Ziels ist es halt, so viel Schmerzen wie möglich zu verursachen. Ja. Und man kriegt dann halt Punkte und Kombos dafür, wenn man durch Glasscherben kracht oder irgendwie von Auto überfahren wird oder sowas. Mhm. Das ist ein sehr witziges Spiel. Daran habe ich jetzt spontan erinnert.
Ich dachte mir eigentlich nur, hoffentlich machen sie da einen Virtual Reality Modus dazu. Zu dieser Achterbahngeschichte, die man
ist ja cool.
Mit Schleudersitz. Ja. Und Martin, du freust dich tierisch auf die Halo Collection.
Total, total. Nee, ich habe die ja alle schon.
Ja. Ohne Witz, ich habe nur ODST und Halo 3 gespielt und ich freue mich wirklich auf die Collection, weil ich die anderen nicht kenne.
Ja, also, dafür ist es gut. Halt remastered, geil. Also mit neuerer Engine und
so. Also ich hatte mir tatsächlich auch mal den ersten Remastered geholt, aber dann gesehen, dass diese Collection mit dem zweiten und ich denke mit dem vierten oder so. Ne?
Ist die, es ist jetzt 1, 2, 3, 4 und dann die Serie noch dazu und alles.
Ja, das ist cool. Ja. Es gibt ja Reach und ODST sind da glaube ich nicht mit
dabei. Die sind nicht mit dabei, ja.
Genau. Und, die
deswegen heißt auch Master Chief Collection, weil das die vier Teile mit Master.
Interessant. Und Halo Wars denke ich mal auch nicht dieses Strategiespiel. Okay. Aber ich habe zwei von diesen Dingern halt nicht gespielt und für mich ist es eine gute Gelegenheit, das dann halt auch nachzuholen. Nee, drei habe ich nicht gespielt. Also ich kenne nur den dritten aus der Master Chief Collection.
Ja, jetzt genau, welchen hast du?
Also jetzt aus der Collection kenne ich nur drei und eins, zwei wäre natürlich cool, das jetzt in dieser Form nachzuholen. Und ich habe gelesen, das wird bei der Version wahrscheinlich auch so sein, dass man jederzeit umschalten kann zwischen den beiden
Fassungen. Ja, so wie bei diesen Monkey Island Editionen, machst du so einen Swipe und dann schaltest du auf die alte Engine zurück.
Ist eigentlich ist halt ein lustig. Nettes Gimmick so, würde ich wahrscheinlich auch nicht dauerhaft benutzen, aber ich glaube, so ein paar Nostalgiker sind dabei, das dann auch gerne benutzen und dann vergleichen, ob die Bibliothek genauso.
Dieses Halo ist ja auch unkaputtbar, also das kann man ja immer mal wieder spielen.
Ja. Das glaube ich auch. Hat das denn auch den ganzen Koop-Modus, den die anderen Fassungen haben? Ja,
die haben alle, die haben irgendwie 1000 Maps oder sowas dabei. Maps?
Ja, Maps.
Die haben alle Multiplayer-Maps, die jemals danach gereicht wurden, alles auf einer Disk und da gibt es dann so einen ganzen Halo-Channel, also wenn du Halo magst, dann bist du da, kannst du dich da drin völlig verlieren.
Ja. Weil war die beste, also Halo 3 war für mich eine gute Erfahrung, weil ich es mit einem Kollegen gespielt habe und das war ein richtig geiles
Koop machen die echt Spaß.
Ja. Und deswegen, wenn das andere jetzt auch alles Koop hat, dann bin ich auf jeden Fall dabei. Also cool. Wann kommt's?
Jetzt? Ich glaube dieses Jahr noch, oder?
Morgen?
Ja. Weiß gar nicht mehr. Natürlich auch mit der Sonderedition.
Morgen.
Stimmt, sowas hat gefehlt. Sowas wie bei der E3. So, wir haben jetzt dieses Spiel vorgestellt und das könnt ihr ab heute jetzt laden. Das gab nur, könnt ihr ab heute vorbestellen, die Sunset Overdrive Special Edition.
Oh, habt ihr Sunset Overdrive gesehen?
Ja. Ich finde es. Nee. Es ist halt wie Jet Set Radio in HD.
Geil.
Mit so ein bisschen Skater-Spielsteuerung, dass du halt so rumslidest und grindest.
Geil.
mit viel Ballerei.
Geil, geil, geil.
Aber halt völlig überzogen, völlig geil. Übertrieben. Genau geil. Dein Spiel, Micha.
Geil, geil. Super, oh, ich so, hot. Ich bin richtig, ja genau, ich bin super, super gespannt auf das Spiel. Oh, ich bin, da bin ich wirklich neidisch, dass ich nicht dabei war. Aber es fiel mir dann auch heute ein, als ich dann da so saß. Verpasst Overdrive. Da freue ich mich tierisch drauf. Das kommt aber auch, glaube ich, schon recht bald. Ne?
Eins der wenigen Spiele, die jetzt dieses Jahr noch kommen. Ja,
ja. Tatsächlich. Ja. Ja.
Oktober oder so.
Im Somniac dann dieser Steam ist genommen.
Ja, das wird super. Ja. Aber es, so zum Anspielen hat es wenig Sinn gemacht, habe ich gemerkt.
Ich glaube, also
dafür ist es zu komplex. Und,
ich denke auch, dass es so ein Spiel ist, wo man sich in die Steuerung und so reinfuchsen muss. Ja. Also ähnlich wie bei Jet Set oder halt wie bei den meisten.
Danke.
Danke. Also ähnlich wie bei den anderen Somniac-Spielen.
Der Dennis hat es kurz angespielt und er hat gesagt, das ist eins dieser Spiele, wenn du es nicht kannst, dann sieht es auch total dämlich aus.
Ja.
Wenn du da so rumstolperst und nicht irgendwie da diesen Flow hast, genau. wie bei so Tony Hawks oder so, wenn du da keinen Trick stehst, dann sieht es halt auch zum Zuschauen doof aus.
Ja, aber ich glaube, das wird, je mehr du das meisterst, desto mehr wird das auch Spaß machen. Und ich habe ja in dieser E3-Demo kurz gesehen, wie die ja wieder da Trampolins genutzt hat und all den ganzen Kram. Das sah ja schon fast Trickstyle-mäßig aus, deswegen... Mhm.
Sah super vielversprechend aus auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, ob es irgendwie für Singleplayer auch irgendwas zu bieten hat. Also es war irgendwie, es ist halt sehr Multiplayer fokussiert, glaube ich. Ich weiß nicht, ob man da im Singleplayer wird es wahrscheinlich so sein, dass du halt ein paar Missionsgeschichten kriegst, um irgendwie deine Skills freizuschalten und dann gehst du halt in den Multiplayer.
Ich, in Somniac, wir haben ja fast bisher nur Singleplayer-Spiele gemacht. Also das Fuse war das einzige mit Koop-Fokus. Die werden garantiert was Gutes auf den Singleplayer. Ja. Kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Also, ich
das sind die Ratchet & Clank Leute.
Ja, das sind die Ratchet & Clank Leute. Die haben auch Dings da, das Resistance auf der Playstation gemacht. Und was halt so witzig an den Spielen ist, ist halt das mit den Waffen. Das sind halt die abwechslungsreichsten, lustigsten Waffen. Selbst Fuse hatte lustige Waffensysteme irgendwie. Mhm. Und Overdrive ist ja quasi dafür prädestiniert, so, sich so verrückte Sachen auszudenken. Du hast ja wirklich so Spruch hinten, wo diese Limonade irgendwie reingestellt
ist. Das muss man noch kurz dazu sagen. Die Stadt ist ja wie so eine Zombie-Apokalypse, aber die ist ja ausgelöst durch Red Bull.
Richtig.
Und die haben sie dann auch verteilt. Da waren dann so Red Bull-Dosen geklebt oder irgendeine Energy-Drink-Marke. Hat auf jeden Fall furchtbar geschmeckt und war mit diesem Glomp Stickern beklebt. Hat mich so ein bisschen an diese Futurama-Folge erinnert, wo sie diese Glomp da und Slurm, genau.
Oh, super, da freue ich mich so drauf.
Und die Leute mutieren durch die Energy-Dings und schlürfen das so vom Boden auf. So.
Oh, warum habe ich das nicht gesehen? Super. Klasse. Also der Humor ist wahrscheinlich aus dem mega überdrehten, auch mit diesem Comic an.
Ja, und der Flow sah wirklich aus, wenn man da drin ist, dann ist es, glaube ich, ein richtig schöner Fluss.
Egal.
Der Flow ist, wenn man... egal.
Wenn man im Flow drin ist, ist es ein schöner Fluss.
Dann float das.
Ja, hast du noch was zu Microsoft?
Ehrlich gesagt nicht, nee.
Wie war das jetzt alles?
Das war alles, ja. Ori and the Blind Forest, haben wir schon gesagt. Wunderschönes, aussehendes Spielchen. Aber weiß ich auch nicht, was ich groß zu sagen soll.
Nee. Das war das, was so Ghibli-artig aussah, ne?
Ja, so Child of Light.
Wunderschön, ja.
Schöner 2D-Plattformer.
Sonst nicht mehr mit Indie? Ich hätte jetzt erwartet, dass da deutlich mehr läuft.
Ja, die hatten noch so eine kleine Zusammenarbeit. Also wie gesagt, der Escapist hatte ich, die anderen weiß ich gar nicht mehr. Das waren so ein paar Kleinigkeiten noch. Ja, dieses eine mit dieser Kugel, wo man so Koop... Gibt es aber auch schon für PC, wo man dieses Raumschiff steuert.
Sie hatten so einen
steuert.
Supercut-Trailer von 4 oder 5 Titeln, aber ich habe auch schon vergessen, was da drin war.
Aber kein Vergleich zu Sony auf jeden Fall.
Nee.
Oh ja.
Ja, Sony PK.
Sony PK.
Das war für dich da das Highlight.
Für mich das Highlight. Oh, es gibt einige Highlights.
Das spricht schon Bände im Vergleich.
Ja, das ist,
also Ryan sieht sehr gut aus.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht.
Ryan mit I.
Ja.
Ryan, ja.
Das fand ich sehr beeindruckend. Also da hatte ich auch so das Gefühl, das sieht nach Ghibli aus.
Ja.
Und ja, überhaupt so der Fokus. Ich habe das Gefühl, bei Sony setzt man so mehr Akzente in Sachen, hier wird nicht nur geschossen, sondern wir machen irgendwie auch so anderen Kram.
Ja, ja. Schöne Spieleerlebnisse.
Ja. Und da habe ich mich so ein bisschen wohler gefühlt irgendwie in der PK.
Es war nur zu laut.
Du hast direkt neben der Box gesessen.
Ja, und es war ja nicht mal große Explosionen und es war trotzdem zu laut.
Bei der Sony PK war es echt so, also ich glaube, ich habe zu 90 bis 95% fast nur gestaunt. Das hätte ich wirklich, also es ist ja das Langweiligste war jetzt, und das meine ich nicht abwerten, das Langweiligste war Destiny,
ja.
Drive Club, und noch ein Titel.
So diese Standard-Sony.
Ja, genau. So zwei, drei andere Sachen, die gut waren, aber nicht so gut. Und das heißt was, weil das sind eigentlich wahnwitzig geile Spiele. Und gerade, was ihr jetzt sagte, diese kleinen Titel, die Indie-Games, die eigentlich keine sind, aber die waren so geil. Und es ging Schlag auf Schlag irgendwie. Die haben wirklich einen innovativen Titel nach dem nächsten rausgehauen. Und ich wüsste jetzt auch nicht, was für ein Highlight ich raussuchen wollte.
Ja. Ich habe sogar Schwierigkeiten, irgendwie noch alles auf die Reihe zu kriegen, weil irgendwie so.
Und da war so viel aus verschiedenen Gründen so viel dabei. Also vielleicht bleiben wir mal kurz bei den Sachen, die wir auch schon letztes Jahr gesehen haben, weil das Material ist ja neu. Bei Rime war jetzt ein neuer Trailer.
Und der hat jetzt, richtig Spielszenen.
Ja, und der hat ja die Reise des Jungen also im Querschnitt quasi gezeigt irgendwie. Und ich habe da nur gesessen und so mein Herz so.
Man hat gespürt, dass der Saal das sofort losspielen wollte.
Ja, so wunderschön.
Wer es jetzt nicht kennt, das kann man sich vorstellen wie Wind Waker Optik. So Zelda Wind Waker vom N64, GameCube. Entschuldigung, mit so dieser Stimmung von Aiko, genau. Aber alleine.
Ja. Mit so einem leichten Anime-Einschlag, weil der Typ schon so Ghibli-mäßig aussah. Und wunderschöner Musik und einfach. Das Geile ist, dass du halt am Anfang siehst, wo der Junge hin will. Der sieht, nicht zu viel verraten, aber irgendein großes Objekt, was man schon von beiden sehen kann.
Wissen wir
halt auch nicht. Aber die Überraschung muss schon bleiben. Irgendwie. Aber er geht dann halt über dahin. Und das geht halt wirklich über Land, zu Fluss, über alle möglichen Kontinente hindurch, bis er dann am Ende des Trailers dann plötzlich davor steht. So. Man weiß dann natürlich immer noch nicht, was es ist, so, aber das war so großartig.
Ja, so die klassische Heldenreise. Halt, ne? Ja, aber so kurz verpackt, dass man gleich sofort Bock hatte, da in diese Welt einzutauchen.
Ja, ja, und auch so geil abenteuermäßig vom Flair. Also man hat so richtig und Bock.
Ohne Gewalt irgendwie so, gell? Ich hatte keinen Kampf ausgesehen. Ja,
also Bedrohungen soll es wohl geben, denke ich. Ja. Aber der kann wohl auch, glaube ich, sterben. Aber jetzt, man hat wirklich keinen Schwertkampf oder sowas gesehen.
Das erinnert mich vom Stil her so ein bisschen an The Witness. Mhm. Was man ja nicht gesehen hat.
Das ist eigentlich das Standardtitel. Aber wahrscheinlich, weil es jetzt dann doch endlich mal kommt.
Wahrscheinlich, ja. Also wollte ich auch gerade sagen, das lässt ja hoffen, dass es jetzt bald kommt.
Genau. Wobei The Witness viel steriler wirkte.
Ja, ja.
Es war nicht so emotional. Durch diese Rätselfokus hatte das eher so den Myst-Charakter und Rime hatte ja wirklich so Zelda-Atmosphäre.
Ja.
Ja. Wenn man gerade bei dieser mystischen Atmosphäre sind, das letzte, was gezeigt wurde, dieses Wild von dem eigentlich Ubisoft-Menschen.
Ja, ja, das von ist dem der, Michel, der Raven gemacht hat. Ne? Der heißt doch noch
Michel aus.
Ancel,
Michel.
Ja. Michel Ancel, glaube ich.
Ja. Kommt auf die Bühne, sympathisch für immer irgendwie und hat sein Spiel vorgestellt und das war eins im Wikinger-Setting, was mich völlig überrascht hat.
Ja, konnte man nicht so richtig zuordnen, einfach so Wildnis halt.
War so ein bisschen Prinzessin Mononoke auch.
Ja, ja. Meets Evolve, meets Tierdokumentation.
Ja, ja, ja.
Und es war, sah sehr ruppig erstmal aus, ne? Also es hatte zwar so fabelhafte, wirklich fabelhafte Umgebung und so und sah ein bisschen märchenhaft aus, wie aus so einem Bilderbuch so ein bisschen für etwas ältere Kinder. Aber dann kamen dann plötzlich so Szenen, so, wo mein Herz dann auch offen gegangen ist. Dann sitzt da irgendwie so ein Wikinger, ein Riesentyp, ruppig, fett, groß. Und auf einmal kommt hinter ihm so eine Tatze, die zweite Tatze und dann irgendwie so eine kleine Welpe irgendwie so über den Kopf gerollt. So.
Ja, Tiere haben da eh ganz große Rolle gespielt. Habe ich gerade Evolve gesagt? Ich meinte Enslaved.
Ja,
also es erinnerte mich an Enslaved, weil er halt auch so ein muskulöser Typ ist. Aber ich glaube, man kann Tiere spielen oder Menschen, Jäger. Und es wirkte auch so ein bisschen, täuscht mich vielleicht auch, aber es wirkte so, als kommen da keine Dialoge vor oder so. Es wirkte sehr naturbelassen, sage ich jetzt mal. Das lebte irgendwie so von der Stimmung, aber es sah noch sehr unfertig aus irgendwie. Also es war noch nicht erkennbar, was für ein Spiel dahinter steckt. Ob das jetzt irgendwie Multiplayer, Erkunden, Rätsel, Kampf,
aber
das hat man nicht rausgesehen.
Sofort. Also es gab da auch diese eine Stelle, wo die Frau getaucht ist. Da gibt es also so zwei Helden vorgestellt, ein großer Typ und eine Frau. Aber sehr cool fand ich, dass die Frau halt auch krass ist anscheinend irgendwie. Und die erlegt bei eben so ein mega Seeungeheuer mit dem Speer. Und, aber auch diese Szene, wie sie da so unter Wasser so durchschwimmt und dann kommt plötzlich dieses riesen Vieh so schlangenartig da entlang geschlossen. Super.
Und es hatte auch so träumerische Sequenzen. Ja? Also es hatte dann zwischendurch, er saß dann vor so einem Tempel und dann war sie auf einmal riesengroß in diesem Tempel.
Oh ja, raus. Ja, genau.
Also es hatte irgendwie auch so Traumsequenzen. Naja, aber es ist spannend zu beobachten, was das wird.
Richtig klasse. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt
war. Die Liste ist ewig bei Sony. Also, wir können ja mal kurz durchhaken. Also, The Order, so diese großen Titel. Order, Drive Club, Destiny,
Ich habe gesagt, hat mich enttäuscht wegen diesen Shooter-Dinger. Jetzt hat man wieder ein bisschen mehr von der Welt gesehen.
Die Atmosphäre sieht geil aus. Die
Atmosphäre ist super fett. Und ich finde, dieser Stil, der geht ja echt so ins Fotorealistische. Das ist schon krass. Und jetzt habe ich zum ersten Mal kapiert, dass es ja alles mit Tesla zu tun hat. Das war mir gar nicht klar.
Mit was?
Mit Tesla.
Mit Tesla, ja.
Das Tesla, dass ja auch
das die ist Waffen ja so Steampunk-artig. Ja. Und allein deswegen will ich es schon spielen, auch wenn es ein Riesenschrott wird. Ich will es in einem Steampunk-Setting spielen. Es geht gar nicht anders. Ja.
Ja.
Genau, Little Big Planet 3 sah halt aus wie Little Big Planet.
Ja, aber es gab sehr schön, eine Socke.
Es gab eine Socke.
Geil. Ich gehe ja total drin auf, ich fand's super.
Ja.
Aber es sieht halt aus, wie man es erwartet. Also, es ist wie immer
das haben sie auch gar nicht groß. Sie haben einen Trailer gezeigt und fertig. Sieht aus wie immer, aber ich mag die Steuerung bei Little Big Planet nicht. Da komme ich irgendwie nicht
mit. Vielleicht machen sie es ja diesmal ein bisschen anders, aber es sah so aus, als wäre dieser Editor wieder sehr flexibel. Also die haben in diesem Trailer auch gezeigt, was für Spielprinzipien ansonsten noch außer einer Plattform möglich ist. Es gibt jetzt statt dem Sackboy 4 Protagonisten, eins davon war eine Socke, die anderen kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall auch so Trödelmarkt-Stil irgendwie. Und,
ich hatten sie auch E3 ja auch schon.
Ja, ich finde es auf jeden Fall süß. Ich freue mich total drauf, aber es ist jetzt keine große Überraschung
gewesen. Ja, du wirst es auch nochmal genauer angucken. Genau. Wenn wir gerade bei Media Molecule sind, das war auch, die kamen auf die Bühne und dann kam dieser Sound.
Ja,
und mein Herz ist sofort gesprungen. Ich habe es wirklich gemerkt. Ich so, Moment mal, den Sound. Und ich wurde richtig hippelig in dem Moment und ich wusste gar nicht warum. Aber dann kam natürlich gleich dieses Männchen auf die Bühne. Wie hieß er nochmal? Oder er oder sie? Kann man ja aussuchen. Der Messenger. Ja. Und zwar sind sie mit dem Tearaway auf der Bühne gewesen. Und dann dachte man sich so, Tearaway 2 ist eigentlich noch zu früh irgendwie.
Ja.
Also Tearaway war dieses PS Vita-exklusive Spiel, was sehr die Vita genutzt hat mit Touch-Display und hatte diese wunderbare Papieroptik.
Ja.
Und da haben sie dann gesagt, was ich sehr cool fand, wir haben probiert, das für die PS4 umzusetzen und haben gemerkt, es funktioniert nicht, also haben wir es gelassen. Und ich war der Einzige, der geklatscht hat, weil ich dachte, ja, richtige Entscheidung und jetzt sagt er Tearaway 2, aber nein.
Ja, sie haben es dann ein bisschen neu gemacht und dass es dann auf der PS4 funktioniert.
Ja.
Ich glaube sogar, das ist ein ganz neues Spiel, habe ich verstanden.
Komplett neu, also die Grundthematik wird wohl bleiben, so die Reise von dem Messenger, aber halt die Level angepasst, weil viele Sachen ja nicht funktionieren, die auf der Vita funktioniert haben.
Eben.
Und was ich aber ganz cool fand, dass er halt wirklich sich überlegt haben, er hat gesagt, sie haben so einen kleinen Game Jam draus gemacht, dass sie sich gedacht haben, wie können wir das PS4 Gamepad nutzen? Aber die Ideen waren ganz nett eigentlich.
Ich war, mir geht es ähnlich wie dir, TOA ist so, und da war diese Stelle dabei, wo sie gezeigt haben, dass du Gegenstände von der Spielfigur in den Bildschirm quasi schmeißen kannst.
Mhm. Ja. Fourth Wall.
Das ist so geil. Und dann haben die, also das ist ja so, dass in dem PSP-Pad Lautsprecher eingebaut ist. Und das hat ja auch eine ziemlich, ziemlich viele Vibrationsmotoren, so dass man relativ verschiedene Vibrationsblasen machen kann. Und die Sache ist, dass du dann diese Tiere, Bälle, was auch immer, was du dazu geworfen bekommst hast, in dieses Pad quasi kriegst und dass da drin so lebt sozusagen. Irgendwie so. Und dann kannst du streicheln, beruhigen und so und dann wieder zurückschmeißen.
Das ist so cool.
Und das ist eine coole Idee.
Das ist halt ein Gimmick.
Ja. Oder da war noch das mit der Taschenlampe.
Die Taschenlampe war cool eingesetzt.
Wobei ich mich da ein bisschen frage, wie das funktioniert.
Ja, mit der PlayStation-Kamera.
Ah, okay.
Wahrscheinlich nur damit.
Nee, wahrscheinlich mit dem Büro-Sensor.
Ah, ja, okay, das kann sein.
Ja, aber dann weißt du ja nicht, wo du hinzeigst.
Also ich hab gelesen, dass sie das Kameralicht, das Licht an dem Gamepad überhaupt nur deswegen drin haben, wegen Project Morpheus.
Ja.
Weil sie damit eben auch so Tracking machen können.
Okay.
Ich habe zum Beispiel so einen Ray-Shooter vor ein paar Wochen gespielt und der kommt auch ohne Kamera aus. Und wir nutzen nur dieses, heißt auch Bürosensor, ne?
Ja.
Und damit richtet sich das. Ich denke mal, da so wird das dann auch funktionieren. Also es ist für dich. Also
wahrscheinlich unterstützend, wenn du die Kamera hast.
Genau. Wäre wahrscheinlich präziser, wenn du es nutzen.
Aber es sah cool aus, weil Media Molecule ja bei dem Spiel immer versucht, diese Fourth Wall, also diese vierte Wand zu brechen. Und wenn du natürlich mit deinem Controller richtig in den Monitor reinleuchtest, du kannst dann mit dem Schalter das Licht ausmachen und kannst dann Sachen irgendwie freischalten durch das Licht. Und das sah schon spannend aus.
Ja, und da sind auch Sachen im Licht gewachsen. Wir haben so ein Rätsel gezeigt, wo du eine Plattform anheben musst und dann musst du irgendwie auf so einen Baumstumpf zeigen und dann fing der Baum plötzlich an zu wachsen und du kommst da halt.
Ja, und Touch-Display ist ja drauf, das wird dann genauso eingesetzt wie bei der Vita auch, dass du halt drauf drückst zum Trommeln und so weiter. Und
ich frage mich, ob das die einzigen Ideen sind, weil ich meine, da ist ja noch, glaube ich, ein kleines Mikrofon eingebaut, ne? Oder?
Ja, habe ich auch erwartet, dass man irgendwas schreien muss oder so. Xbox, go home!
Reinpusten.
Genau, irgendwie, ja, irgendwas mit Wind haben die halt auch in den Fokus gestellt, dass man jetzt irgendwie Windelemente hat. Ja. Habe ich jetzt erwartet, dass man
zum wie Beispiel, DS früher, ja.
dass man wie Moses das Meer teilt, indem man in sein Pad so reinbläst oder so.
Ist aber auch immer peinlich.
Ja.
Ja, das muss ja nicht, muss ja
ich weiß noch, wie ich Panflöte auf meinem 3DS spielen musste bei Zelda und ich saß in der Straße, ich saß in der Straßenbahn. Morgens auf der Arbeit in der Straßenbahn und ich habe es dann angefangen so. Und dann habe ich die Leute irgendwie blöd angeguckt und dann ging es auch nicht, weil die Straßenbahn so laut gerüttelt hat und dann habe ich beschämt zugeklappt. So viel zum Thema in der Mitte der Gesellschaft angekommen.
Ja,
wie fandet ihr denn das neue Spiel von dem Thomas Was Alone-Typ, der Mike Bethel?
Mike Bethel, ja. Hat mich überrascht, dass es so 3D ist.
Mhm.
Es ist ja so ein bisschen Metal Gear Solid 2 inspiriert. Mit einer modernisierten Robin Hood Story. Irgendwie Robin Hood in der Zukunft.
Die habe ich nicht rausgesehen, aber...
hat er gesagt.
Ja, also, habe ich gelesen, aber hat er irgendwie... Du klaust halt und gibst zurück oder so.
Oder so, ja. Schon, ja. Aber du bist irgendwie Robin Hood in the future.
Ja.
Und, es sieht interessant aus. Also da hängt es, glaube ich, viel davon ab, was für ein Gameplay das hat.
Mhm. Ja gut, Metal Gear Solid halt. Das
ja,
alte.
Ja. Aber ich würde darauf hoffen, dass es nicht nur Metal Gear Solid ist.
Ja.
Mal gucken.
Also Metal Gear Solid, muss man sagen, es heißt Volume, das Spiel. Und es ging eigentlich nur um diese Schleiche und nicht erkannt werden und die Sichtradien und Hörradien der Wachen zu umgehen.
Mhm.
Auf diese Mechanik beschränkt. Und aber halt auch in so einem sehr spartanischen Stil.
Ja, also nur so. So ein bisschen wie die VR-Mission.
Ja, genau.
Was bei Thomas Was Alone so hervorragend war, war der Erzähler und die Geschichte, die parallel erzählt worden ist. Deswegen war es ja auch so gut, weil du hast ja eigentlich nur Blöcke hin und her geschoben.
Mhm.
Und so ähnlich, glaube ich, wird das jetzt bei Volume auch sein, dass das Spiel dich vielleicht nicht so wegrockt, aber diese Erzählung, diese Metaebene drüber gelegt wird, die wird es wahrscheinlich vorstellen. Wobei ich mir, bei Thomas Was Alone war der Clou ja, das ist ja alles so simpel, dass man irgendwann durch die Erzählung diesen Charakter,
also mehr Tiefe gibt.
Ja, mehr Tiefe irgendwie hineininterpretiert. Bei dem Spiel kann ich mir noch nicht vorstellen.
Das geht eher um die Mechanik bei dem Spiel, glaube ich.
Aber der Erzähler war halt da. Also sie haben ja auch den Sprecher dann eingeblendet. Dann haben jetzt nicht.
Ich habe die ganze Zeit gedacht, der Bethel redet noch weiter, bis ich kapiert habe, ist ein Erzähler.
Aber genau, das ist dieselbe Stimme, es ist halt auch derselbe Typ irgendwie. Ja. Und ich würde denken, dass auch so ähnliche Sachen funktionieren und diesen Robin Hood in the Future weiter charakterisieren. Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es so ähnlich gut funktioniert wie bei Thomas Was Alone. Ich bin gespannt, was für ein Weg diesmal gewählt wird.
Es sah auch noch sehr prototypisch aus. Also,
aber der Stil war schon ganz geil. Also so wie diese das, so aus groben Vektorgrafiken zusammengesetzte Grafik, sehr spitz, alles sehr kantig irgendwie. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen und ich finde sowas immer ganz schön.
Sowas lebt dann halt, also die Mechanik sah aus, als könnte die gut funktionieren. Die hat ja auch bei Metal Gear Solid schon funktioniert.
Ja.
Lebt jetzt halt wirklich von der übergreifenden, ob da irgendwie noch so eine Metaebene drin ist oder dann bleibt es halt so ein mechanisches Spiel. Um mal einen ganz anderen Kontrast, du bist doch unser Dark Souls-Spieler hier am Tisch.
Ja.
Wie hat dir denn das neue From Software-Spiel gefallen? Blood, wie heißt es? Bloodborne.
Oder Bloodporn, wie die Dark Souls-Community das wohl schon sagt. Also es gab ja nur einen Trailer am Anfang, glaube ich, oder?
Ja, aber erstmal Spielszenen jetzt,
Ja. Es ist ja von der E3 schon ein bisschen was geleakt in Sachen Spielszenen, aber jetzt offiziell. Sieht interessant aus. Ja, also man kann es wohl auch auf der Gamescom spielen, ich freue mich schon drauf.
Oh ja.
Und ich würde hoffen, dass es halt von der Art Direction wieder mithalten kann, weil ich hatte halt so ein bisschen den Eindruck, dass Dark Souls 2, was die Art Direction so ein bisschen angeht, so ein bisschen eingebrochen ist.
Vor allem auch nicht das gehalten hatte, was man erst gesehen hatte, so richtig.
Auch weil irgendwie der Art Director von Dark Souls 1 irgendwie in der Mitte des Projekts wohl zu Bloodborne gewechselt ist.
Okay.
Und könnte man hoffen, dass Bloodborne dahingehend quasi dann würdiger anknüpft. Mal schauen.
Ich verstehe bei From Software immer nicht so genau, warum die ständig das gleiche Spiel machen mit anderem Namen. Also warum gibt es Demon's Souls, Dark Souls, Dark Souls 2 und jetzt Bloodborne, aber es ist doch eigentlich, also Entschuldigung, aber es sieht alles sehr ähnlich aus.
Also bei From Software gibt es ja auch die Roboter-Spiele, diese Mech-Dinger, und die ähneln sich auch alle sehr stark. Ich weiß nicht, das muss irgendwie...
Aber Bloodborne jetzt schon so ein bisschen steampunkiger aussieht.
Ja, gibt es auch Schusswaffen.
Das Spiel hat irgendwie so viktorianisches England und so, also es ist schon ein bisschen anderes seitdem.
Okay.
Aber Mechaniken scheinen ähnlich zu sein, aber das ist ja nicht so.
Es ging auch um große Monster. Töten also mit sehr wuchtigen Waffen.
Ja. Mich überzeugt schon das Design, was ich gesehen habe. Ja. Also ich bin, weil das alles so diese Todesser Horroroptik ist, so richtig, so eine Mischung aus Gothic und eklig. Also so richtig Und ja, das finde ich total gut. Ich würde es alleine deswegen schon spielen wollen irgendwie. Ich weiß nur, aber nur nicht, ob sich das nochmal so wiederholen kann mit dem Dark Souls-Betrieb.
Ja, das hat doch gespannt, die letzten Male auch immer funktioniert.
Ich bin vor allen Dingen gespannt, wie das mit den Schusswaffen dann laufen soll, weil da ändert sich die Dynamik natürlich. Doch, die soll es geben. Mhm. Vielleicht auch nur eingeschränkt, vielleicht hat man auch nur 3 Schüsse oder so.
Oder du musst ewig nachstopfen und Schießpulver.
Also ich gehe nicht davon aus, dass das jetzt so ein Ich-Balle-Alle-Umspielen wird.
Nee. So sah es nicht aus.
Doch. Mit Kevin Spacey.
Ach so.
Der taucht dann plötzlich auf.
Mhm. Ja, aber wenn wir gerade bei Horror sind, dann springen wir doch mal zu den zwei schönen Horrorspielen. Das eine hat man ganz wenig gesehen, P.T.
Boah, aber da hat mich sofort dieses Zitat am Anfang abgeholt. Ich meine, das wäre Edgar Poe oder so ein ähnlicher alter Autor. Ich verfolgte jemanden und merkte irgendwann, dass ich das selber bin. Super geil. Und es hatte sehr, sehr düstere, sehr farblose, sehr entsättigte Bilder, war super düster. Und nach ein paar Sekunden hat man dann plötzlich diese dummen Reaction-Videos gesehen. Ja. Das hat dann so den Drive ein bisschen raus.
Ja, es ging halt darum, dass es momentan diesen Interactive-Trailer gibt, den man wohl irgendwie kurz ausprobieren kann, um diesen Schockmoment zu erleben. Ja. Und es ist einfach eine virale Kampagne, glaube ich. Nimm dich selber auf und stell es ins Internet.
Ja. Also ich glaube, dass ich will es mir auf jeden Fall mal angucken, aber man kann da jetzt kein Urteil drüber machen. Ich freue mich natürlich, dass ein neues Horror-Titel
3 Podcaster, One Horror Game.
Ja, aber es ist halt, man weiß halt nichts drüber. So, also der Teaser hat auch nichts gesagt.
Nee, überhaupt nichts.
Der war völlig nichts sagen irgendwie. Bis auf diese coole Stimmung, die da war, aber sonst habe ich da auch nicht viel gesehen.
Es sah nur so ein bisschen schon aus, als könnte man es mit Project Morpheus spielen. Ja. Es sah so ein bisschen aus, so dieses Gelaufen.
Ich könnte mir schon vorstellen, dass es auch in so eine Richtung geht, weil es ja eigentlich nur durch den Gang gegangen
ist. Ja, eben.
Mehr war da eigentlich nicht. Und dann halt diese Stelle mit der Silhouette, die man verfolgt. Aber was natürlich sehr viel eindeutiger war, Until Dawn.
Until Dawn, genau.
Und da habe ich mich unheimlich gefreut, weil Until Dawn war schon vor 2 oder 3 Jahren angekündigt worden als Move-Titel. Und der kam dann aber nie, der ist dann irgendwann in der Versenkung verschwunden, aber wurde damals schon als interaktiver Teenie-Slasher sozusagen angekündigt, also so in die Richtung postmoderner Teenie-Horrorfilme so, oder vielleicht auch noch Camp-Horror irgendwie. Also wir reden hier von so Sachen wie Freitag der 13. oder Halloween oder halt vielleicht auch Scream und so, je nachdem, in welche Richtung das geht. Auf jeden Fall gehen da 4 oder 5 Teenies in den Wald, um Party zu feiern, glaube ich, oder so, oder um sich ein paar Drogen reinzupfeifen.
Und, eine Epic Party.
Und sperren sich dann halt in so einer Hütte ein und dann taucht plötzlich irgendjemand auf und will die slashen.
Das ganz ist nicht bei jedem Horrorfilm so, ja.
Bei jedem Slasher-Horrorfilm. Aber es ist genau diese Einfachheit, die im Film mittlerweile schon 100-mal in 1000 Varianten durchexerziert worden ist, ist ja im Spiel relativ neu. Und es gab nur ein Spiel mit Teenie-Setting.
Das gibt es recht wenig.
Ja. Genau, es gibt Obscure 1 und 2 und die gingen aber schon in so eine Monster-Horror-Richtung, nicht typisch Slasher. Und das ist jetzt wirklich ein Typ verfolgt dich.
Ja.
Ich bin super gespannt, wie sie es umsetzen.
Das war echt irgendwie ich weiß gar nicht, was das war, irgendwie so CDI oder irgendwas, Nighttrap hieß es, glaube ich.
Ja.
Das war auch so ein Slasher-Ding.
Das war angekündigt, ne?
Nein, das ist Retro-Zeug.
Ach so, Retro?
Also, ja, also ich weiß gar nicht mehr genau, wie es heißt, aber es gab da so ein Interactive-Movie-Dings, wo du Teenager vor einem Slasher retten musst, indem du irgendwie
das
Haus manipulierst. Irgendwas mit Trap.
Night Trap,
kann sein.
Dieses legendär schlechte.
Ja,
das stimmt.
Fiel mir nur gerade ein, als du sagst, das ist kein Teenie-Slasher.
Was ich interessant an dem Trailer fand, oder an diesem kurzen Demo, war es ja eigentlich nicht, nee, war nur Trailer, dass es immer so drum ging, treffe Entscheidungen. Es waren irgendwie so Sequenzen zu sehen, irgendwie einer hat die Waffe an der Kehle. Ich glaube, das ist auch so, diese 8 Jugendlichen, dass man wahrscheinlich unterschiedlich viele retten oder verlieren kann, je nachdem, welche Entscheidungen du triffst. Also so klang das zumindest.
Was mir in diesen, es war ja wirklich leider nur ein Trailer, aber wenn das Spielszenen waren zum Großteil, sehen die echt cool aus, weil ich fand, dass die Charaktere sehr ausdrucksstark gelogen sind.
Ja.
Also ich hoffe, dass das Spielgrafik ist, aber man konnte dem wirklich an den Augen ablesen, was sie fühlen, was für ein Horrorspiel ja unheimlich wichtig ist. Also Angst sah auch wirklich nach Angst aus. War ich schon ziemlich beeindruckt.
Ja.
Ich freue mich drauf.
Das Fazit. Was habt ihr denn aus diesen The Tomorrow Children Children mitgenommen?
Das sah richtig
dubios
aus. Ja. Das sah richtig bizarr aus.
Von Q-Games war das, ja. Was haben die vorher gemacht?
Weiß ich gar nicht mehr. Pixel Junk, ne?
Der Pixel Junk Macher,
genau. Ja. Und ein 3D-Ding, das mir jetzt nicht einfällt.
Nee, aber Pixel Junk, das sagt einem was, ja. Und das sah jetzt aber, ging in eine völlig andere Richtung.
Ja.
War kein neues Pixel Junk Game, sondern ein völlig abgefahrenes.
Ja, Martin, was willst du?
Keine Ahnung.
Ich musste irgendwie jetzt an russische Armee, komischerweise.
Ja, ja, so, das hat definitiv so eine Sowjet... Ja. So ein Sowjet-Thema, ist ja irgendwie auch gerade in. Und aber irgendwie so ein bisschen Costume-Quest-mäßig, ja, die Figuren.
Oder wie diese Bauarbeiter aus der Fraggles-Show.
Ja,
an die musste ich dauernd denken.
Stimmt, das auch. Ja, und dann irgendwie so Landschaften, die sehr steril, plastikartig aussehen und darauf aber irgendwie diese comicartigen Figuren in so einer Sowjet...
Ja, also es war irgendwie, stimmt, so kommunistische Gesellschaft, die da irgendwie rumbaut.
Ja.
Und dann haben sie irgendwie auch nur gesagt, wir bauen aus diesen gefallenen Kreaturen. Und dann haben die angefangen in so großen Spinnenpanzern oder keine Ahnung, oder Roboterpanzern, wie so Minecraft-mäßig da so Blöcke abzubauen.
Ja.
Das war ganz, also ich konnte da gar nichts rauslesen aus diesem Spiel.
Auf einer Plastikebene.
Ja, genau, wie so eine Lego-Platte.
Ja. Das hat auf jeden Fall mein Interesse geweckt, also spätestens ab der Stelle, wo es hieß, wir bauen diese Monster so, weil man sieht nämlich am Anfang des Trailers dann, wie sie Monster bekämpfen, das genauso aussah wie das, was sie später abbauen, so ein Godzilla-artiges Ding irgendwie. Und ich denke so, hä? Ist das vielleicht so ein Multiplayer-Ding, wo man halt seine eigene Armee craftet und dann halt Monster...
Ich hatte es jetzt auch so rausgelesen, dass du in so einer MMO-Welt quasi, in so einem Multiplayer-Bereich bist und dann wirst du wahrscheinlich angegriffen von so großen Kreaturen und du kannst es nur gemeinsam schaffen, die zu erledigen. Und das sind dann deine Materialien. So habe ich das jetzt rausinterpretiert. Und aus diesen Panzern von diesen Gebilden kannst du dann irgendwie neue Sachen kreieren und besser werden. Also so hatte das den Eindruck.
Jetzt oft sind ja die Spiele, die man versucht aus einem Trailer zu rekonstruieren, viel besser als die, die dann tatsächlich kommen.
aber so ganz hundertprozentig fand ich den Stil nicht durchgängig. Also ich fand es einerseits diese Plastikoptik, diese Spielzeugatmosphäre und dann aber auch wieder so diese Papers, Please-Atmosphäre, so dieses... Aber
gerade das ist so geil, Mann. Das ist so nicht zu, also es wollte für mich auch erstmal überhaupt nicht zusammenpassen.
Aber allein, dass es das gibt, ist schon super.
Ja, aber ich finde allein, dass es so bizarr ist. Und das hat sich auch angekündigt. Das ist etwas, was so ein bisschen out of the box ist, hat er so gesagt. Und es stimmt, da hat nicht gelogen. Also man hat da so gesessen und so Fragezeichen gehabt. Und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Ja. Und sind wir ehrlich, also die Pixel Junk Sachen waren alle cool.
Ja, ja.
Deswegen glaube ich, wird das schon ganz gut.
Wenig gesehen hat man auch von Hellblade, das neue Ninja Theory Game.
Da habe ich großes Vertrauen.
Aber
ja, das ist halt ich kaufe
das blind, was die machen.
Ich auch. Also ich habe nur diese, das wurde eine Frau vorgestellt, die hat, ist glaube ich besessen von Wut.
Wahrscheinlich der Hellblade.
Rache, Hellblade, irgendwie so. Also es war, sie war auf jeden Fall ziemlich zermürbt, aber sie hat mich sehr an die Frau aus Heavenly Sword.
Die war so sauer, die hat ihre Hand ins Schwert gedrückt, bis es blutet.
Aber das hat sie in Ninja Theory einfach drauf. Weil, also bei Heavenly Sword war es ja die Anna Torf, die die Stimme geliehen hat und hat sie auch so ein bisschen
dran modelliert. Danke,
zufrieden.
Und das war ja so ähnlich irgendwie angelegt, dass du dann tatsächlich so auch so eine sehr getriebene Frau irgendwie da hattest, die so eine Kämpferin, so eine Kampfamazone. Und die war ziemlich beeindruckend in Szene gesetzt, mehr aber nicht gesehen. Also irgendwann tauchten dann Kreaturen auf, die man aber nur so unscharf im Hintergrund hat wubeln sehen. Die haben sie wohl umzingelt und dann war es zu Ende. Aber ich habe nur gelesen, Ninja Fury, ich würde denen selbst einen Tetris-Klon abkaufen.
Ich finde die super. Die hatten übrigens auch einen sehr guten GDC-Talk, wo sie so ein bisschen drüber geredet haben, wie ihr Ansatz ist als Studio. Und dass sie sich eigentlich so als Indie-Studio sehen, die AAA-Titel machen.
Ah, geil.
Das passt und, ja, das fand ich sehr faszinierend. Sie hatten wohl irgendwie auch einen Shooter in Entwicklung, haben sie zumindest angefangen und haben dann festgestellt, dass es eigentlich genau das, also dann wurde Destiny angekündigt und das war wohl auch das gleiche wie Destiny. Ja. Dann hat der Publisher gesagt, nee, wir können nicht gegen Destiny anstinken und dann hat es wieder eingestampft.
Ja, umso besser.
Ja.
Ich mag die Ninja Theory-Spiele so sehr, allein von der Atmosphäre. Und halt schade, dass sie irgendwie nie so richtig diesen kommerziellen Erfolg
beschert bekommen. Ja, aber das verstehe ich gar nicht.
Ja.
Also das war so, was erinnert ihr euch?
Die Haarfarbe hat nicht gestimmt, Micha, ich bitte dich.
Ja, das ist, die müssen mal was richtig, den Mega, also so Durchbruch im Sinne von, dass es ein richtiger Kassenschlager wird und so, weil die sind halt immer enslaved, waren Flop.
Gut, dass es überhaupt noch gibt, ehrlich gesagt.
Ja, das ist, die haben ja am Anfang ja auch dieses Ninja-Spiel für die Xbox gemacht. Ninja...
Natürlich.
Fällt mir jetzt nicht ein, aber es war zu viel spielen und auch das war cool. Und die gibt es eigentlich schon sehr relativ lange.
Ja.
Ich wünsche denen einfach, das ist, weil der Trailer schon so von der Ankündigung so, ein Independent Game from Ninja Fury. Ich so, aber ich bin echt gespannt.
Ja, dann gab es noch so ein bisschen Gedöns von Sony selber. Die haben gesagt, wir entwickeln die Plattform weiter natürlich. Dieses System-Update 2.0. und hatten da mal wieder ein Feature drin, was sie eigentlich schon zum Launch angekündigt hatten, nämlich so dieses, dass du live mitgucken kannst, wenn du zum Beispiel jetzt Destiny spielst oder so. Ah. Kann ich bei dir reingucken und kann sehen, was du machst. Das war ja von Anfang an angekündigt und korrigiert mich, aber ich habe das so verstanden, dass man jetzt auch Pass the Controller, haben die das genannt, dass ich quasi sagen kann, ich komme jetzt bei Spiel XY nicht weiter. Ja. Micha, du hast es doch schon geschafft, die Stelle. Mhm. Und dann kannst du quasi, während du bei mir im Stream zuguckst, kannst du den Controller übernehmen und kannst dann an der Stelle weiterspielen durch den Videostream.
Das ist halt wahrscheinlich die gleiche Technologie wie PlayStation Now, also Gaikai bietet sich hier an.
Irgendwie. Ja. Aber war ja schon war eben, wie gesagt, zum Launch schon angekündigt und das haben sie jetzt nochmal bestätigt, dass es jetzt dann irgendwie kommen wird. Mhm. Was ich ein ganz nettes Feature finde, einfach mal so reinzugucken.
Witzig. Ich bin mal gespannt, wie sich das in der Praxis dann auch irgendwie spielt.
Oder du kannst halt erstmal rein und wenn du Bock hast, dann klickst du halt auf Koop, also gerade bei Destiny oder so wird sich das ja anbieten. Gehst halt in den Chat und sagst, ey, wie geht's? Und klickst dich dann rein. Ah, du bist an der Stelle, ja, ich helfe dir, komm, ich komm kurz rein. Und da ist es ja dann auch nahtlos machbar. Ja, und PlayStation Now haben sie eigentlich nur gesagt, wir haben versprochen, das kommt, aber wir wollen es erst machen, wenn es wirklich funktioniert, wenn die Bandbreite da ist. Wir starten mal einen Beta-Test in England.
Ja, ja, ja.
Also PlayStation Now mit diesen emulierten, gestreamten Spielen von der PlayStation-Ära.
Ja. In Amerika läuft das ja schon.
Die Schweineteuer sind.
Ja, da haben sie ein bisschen Probleme mit der Preispolitik. Ja. Mal gucken.
Dass du gebraucht Spiele billiger kaufen kannst, als du dort für 2 Stunden zu leihen. Ja. Also das muss man sich noch finden.
Ja.
Und PlayStation TV hast du ja schon, Micha, gell?
Ich habe die, ja genau, ich habe die japanische Version davon. Das ist eigentlich die PlayStation Vita, die heißt nur im
Europa. Als stationäre Box.
Genau, die ist eigentlich eine Vita ohne Bildschirm, sondern mit HDMI-Anschluss für den Fernseher. Es ist auch tatsächlich dasselbe Menü, also mit diesen Wobbeldingern und so weiter und so fort. Die Einschränkung bei der japanischen Version ist es derzeit, dass du das nur mit einem japanischen Account verbinden kannst. Das heißt, wenn du es benutzen willst, musst du dir irgendwas ausdenken. Es lässt sich nicht koppeln und es laufen nicht alle Spiele. Das ist eigentlich der richtige Pferdefuß, weil es gibt ein paar Spiele, die von vornherein laufen. Persona wäre so ein Beispiel, bin ich sehr glücklich drüber. Aber natürlich, die sind natürlich geeignet für diese Touchscreen-Kamotten. Das bedeutet also, dass so Sachen wie Tear Away zum Beispiel natürlich nicht vom Start weg laufen.
Kann ich euch noch irgendetwas sagen?
Danke.
Ist das für euch okay? Ihr könnt sitzen bleiben. Und wenn ich meine Kasse fertig mache, kann ich gleich kassieren kommen.
Ja.
Und solche Sachen müssen natürlich gepatcht werden. Irgendwie so. Und selbst so Dinge, wo du glaubst, die laufen von vornherein, wie zum Beispiel Wipeout, laufen auch nicht aus irgendwelchen Gründen. Also nur eine Handvoll Spiele. Deswegen ist es jetzt für so enthusiastische First-Adopter wie mich.
Auch nicht für PlayStation-Besitzer ist es auch nicht gedacht. Das Ding soll eine Einstiegsgeschichte sein, so Apple TV-mäßig 99 Euro. Kannst du mal dran und dann kannst du mal ein paar PlayStation 1 Spiele oder so spielen.
Ja, oder halt PlayStation Now.
Aber das, was da ist, ist geil. Also wenn das wirklich dann geöffnet wird.
Ja, für Now wird es auch super, glaube
ich. Es ist ein super Ding und wenn noch mehr Spiele gepatcht werden, ist es wirklich gut. Also das ist von der Qualität, es ist sehr robust, es sieht super aus, gute Bildqualität. Du hast kannst normale PlayStation Controller damit benutzen. Also auch deine alten Controller mitziehen und so. Das Ding frisst Speicherkarten wie die Vita. Du kannst deine Vita-Karten, das ist alles super. Alles super.
Nom, nom, nom.
Also insofern, ich hoffe, dass sie es weiter etablieren. Mich wundert, dass sie es nicht weiter etablieren. Vielleicht, weil es ein PlayStation-Vita-Konkurrent eigentlich ist. Ne? Aber warum sollte man sich die Vita kaufen, wenn man sich das Ding auch entfernt? Also,
ich denke, das ist halt auch so ein bisschen der Struktur von Sony geschuldet, dass da immer so in Japan erstmal was gemacht wird und das propagiert sich dann so langsam durch diese Konzerne durch.
Das ist aber interessant. Also ich hoffe, dass dann ich das kein neues Gerät kaufen muss, sondern dass dann einfach irgendwann so ein Software-Patch rauskommt. Und das heißt dann, jetzt funktioniert es mit allem und ich bin dann glücklich und zufrieden. Aber mal sehen, das kommt ja jetzt im November.
Keine Ahnung.
Irgendwann Ende des Jahres auf jeden Fall raus.
Ja, und dann habe ich fast noch vergessen, Drive Club und Forza Horizon 2. War auf beiden Präsentationen, ich konnte es nicht auseinanderhalten, welches Rennspiel welches war. Drive Club ist das Sony-exklusive PS4-Ding, Forza Horizon 2 ist das Xbox One-exklusive Rennspiel. Die sahen komplett identisch aus, die haben sogar die gleichen Buzzwords benutzt. Ja. Die haben beide gesagt, Social Racing ist jetzt der neue Scheiß und mit deinen Friends irgendwelche Rennen organisieren. Es sah komplett identisch aus, ich konnte wirklich anhand der Trailer nicht auseinanderhalten. Ich habe voll Bock auf beide. Das ist gar nicht die Frage. Sahen Seite sehr arcadig aus, weil ich mag diese Rennspielsimulation, damit kann ich irgendwie nichts anfangen. Also so, wenn du da die Reifendicke einstellen kannst. Aber diese Arcade Racer Forza Horizon, habe ich auch kurz angespielt bei dem Playday, ist halt Need for Speed. so ja. dieses Klientel. Und Need for Speed hat es, glaube ich, auch ganz gut in Anbetracht dieser zwei Spiele gemacht und haben gesagt, wir setzen mal ein Jahr aus. Ja. Es geht halt original in diese Need for Speed. Schöne, schnelle, große, dicke Autos fahren querfeld ein.
Ich muss gestehen, das einzige Rennspiel, das mich hinterm Ofen hervorlockt, wäre Wipeout. Aber mit Autos kann ich nichts anfangen.
Ja, mal F-Zero sollte endlich mal angekündigt werden von Nintendo.
Ja, das stimmt allerdings, ja.
Ach stimmt, also, The Crew kommt ja noch von Ubisoft.
The Crew kommt so Rennspiel. Also bei mir ist das so, ich muss es spielen. Weil so gut sehen die alle aus. Und zwar jetzt ohne geile Grafik. Sie haben ein bisschen das Wettersystem kurz erklärt, dass es alles dynamisch ist und so. Ist toll. Aber ehrlich gesagt muss man erstmal gucken, wie sich das beim Fahren anfühlt. So. Und da steht und fällt. Meine Hoffnung ist, es ist von Revolution Studios, also die Leute, die Motorstorm gemacht haben. Und da ist es so ein bisschen die Krux, weil ich glaube, das wird geil. Aber natürlich wäre Motorstorm viel cooler gewesen. Ja. Weil
du meinst jetzt Drive Club ist Drive von Club, denen.
Genau, das ist von denen. Also die sind wahnsinnig gut, die Leute. Ja. Aber von mir aus hätten die irgendwas mit Waffen und Explosionen und Einstürzen.
Ja, ja. Um sich eben abzutrennen.
Genau. Aber das ist halt, also für mich sieht es halt genauso. Also da bin ich eigentlich auch eher bei dir. Es sieht halt aus wie eins von vielen anderen Rennspielen. Mhm. Weil bei Need for Speed hast du ja wenigstens noch so diese Action-Kino-Komponente noch mit drin, die das auch noch so ein bisschen abhebt. Und die fehlt hier halt völlig. Das ist halt irgendwie ein Fahrerclub. Ja. So what?
Also wie gesagt, muss man anspielen und wenn die Rennen Spaß machen und irgendwie Action ist. Also die Wettereffekte und so, das ist ja alles drin, aber es sah halt nicht. Es war nicht sowas, wie du gerade gesagt hast, was heraussticht. So.
Ja, genau.
Mal gucken.
Also so ein Motorstorm Apocalypse 2 wäre auf PS4 natürlich ein Traum gewesen. Ja. Irgendwie. Also was sie schon auf der alten Konsole hingekriegt haben, das nochmal in neuer.
Ja, das waren eigentlich so die Highlights, oder?
Ja. Was ein? Ja, DayZ kommt für die PS4. Ich habe es nie gespielt, das werde ich mir dann eigentlich mal angucken. Also nee. Ich habe ja immer tolle Sachen drüber.
Ich habe gedacht, es ist immer noch nicht fertig. Deswegen hatte ich mich ein bisschen gewundert. Er hat auch ganz deutlich betont, dass es nicht die PC-Entwicklung einschränken wird, sondern eher befördern würde. Er hat ganz oft betont.
Bei dem Kojima-Ding mit der Kiste habe ich...
Oh, Kojima, der älteste 16-Jährige der Welt.
Unglaublich.
Oh, ich musste aber so lachen.
Ja, aber es war so typisch Kojima.
Ja, total. Aber deswegen, ich glaube, deswegen wird das sehr lustig, das Spiel.
Was ich ja lustig an ihm finde, dass er auf solche großen Präsentationen einfach einen fahren lässt, im wahrsten Sinne des Wortes, und einfach so einen Blödsinn zeigt. Ja. Aber es ist halt einfach Kackscheiße.
Ich hab mich total amüsiert. Ich fand's total lustig. Ich fand's doof, weil es sexistisch war.
Es war so kindisch. Also es war selbst für ihn war das 14-jähriger...
Ja, das ist ja das Absurde. Es sieht halt aus wie so ein typisches Kriegsspiel. Es sieht halt wirklich aus wie original wie Call of Duty oder so ein Taktikding. So. Und dann sagt er, ja, hier habt ihr diese Pappkiste. Und ihr könnt auf diese Pappkiste diesen Sticker drauf machen, der aussieht
so wie ein Soldat.
Ja, das kommt ja dann später. Und dann erstmal diesen Soldat. Und ein Soldat denkt tatsächlich, das ist ein befreundeter Kamerad und geht weiter. Und das ist so doof. Ich köstlich. Weißt du, so Kriegsspiele irgendwie und die dann auch so auf Ernst machen und da würde ich mich gelangweilt wegdrehen. Aber bei sowas, das zeigt halt eben, was ich daran mag, ist, und deswegen finde ich das Humor so cool, das ist halt immer noch ein Spiel. Also Kojima sagt, ihr habt ja auf der einen Seite diese Thematik mit Kriegsverbrechen und all diese Dinge und ich will das auf jeden Fall auch unterbringen, weil es halt ein Spiel im Krieg ist. Auf der anderen Seite spielt ihr verdammt nochmal ein Computerspiel und habt einen Controller in der Hand und ihr spielt halt einfach immer mit dieser Erwartung. Und dass sie auf eine Umzugskiste reinfallen, wo ich Pin-Up-Girls drauf tue, das ist so großartig.
Das ist schon richtig doof.
Und ich finde es halt cool. Also ich finde auch geil, dass halt die Eier hat, das so durchzuziehen. Vielen Dank.
Danke auch.
Und das finde ich das
gleich dokumentiert für die Post.
Genau. Aber das finde ich halt großartig. Und ich mit dem Humor kann ich halt wirklich auch extrem viel anfangen, weil das mochte ich halt auch immer bei den älteren Kojima-Sachen.
Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bleibt ruhig in Ruhe sitzen, bis die Lichter ausgehen.
Unsere oder?
Nee, unsere.
Also ich habe mich köstlich amüsiert. Jetzt habe ich halt noch mehr Bock auf eine Regie. Ja. Bei diesen Vorschau-Ding, was wir gespielt haben, wie hieß das nochmal?
Ground Zero.
Da hat dieser Humor ja komplett gefehlt. Das war so düster.
Und ich fand,
da waren dann auch diese Audiotapes drin.
Oh ja.
Weißt du, und ich fand es war, also ich finde es interessant, dass solche Sachen dann auch drin enthalten sind, aber ich muss ehrlich gesagt sagen, wenn das ganze Spiel so geworden wäre, hätte da einfach was gefehlt. Weil eben diese Brüche, die machen diesen Kontrast ja eigentlich auch klar. Das ist ja das Coole, dass du
Affe eben mit den Windeln und so.
Ja, und deswegen, ich glaube, das wird super. Und das ist natürlich auch sympathisch, dass er so auf die Bühne geht, auf Japanisch was erzählt, erstmal guten Tag sagt.
Und auf Deutsch.
Und
dass
das dann nur halb übersetzt wird, was er sagt.
Ja, das ist, ja und dann...
Aber
dann
es waren die Einzigen, die ohne Teleprompter gesprochen haben.
Ja, aber er hat nämlich extra nochmal das deutsche Publikum gegrüßt und das wurde nicht übersetzt.
Und dann grinst er sozusagen und sagt so, ja, ich weiß, was jetzt kommt, so, ihr werdet bestimmt lachen. So, weil er wusste halt ganz genau, dass es halt irgendwie der Gag, die Zäsur quasi auf der Messe ist. Ich habe mich plötzlich amüsiert. Ihr seid zu alt.
Ja. Ein kleines Schmunzel hatte ich noch, als sie Far Cry 4 so ein bisschen gezeigt haben.
Wow.
Und der dann so, ja, woran denkt ihr, wenn ihr an verwunschene Länder denkt und Dings und tralala und mystische Länder und da und hier und dann dat. Und dann wieder so, und dann wieder Unterbrechung. Und in Far Cry 4 erzählen wir eine tiefgreifende Geschichte. Wieder Cut. Dat. Und dann Elefanten, die Menschen tottreten.
Ja.
Also er hat die ganze Zeit irgendwelche Sachen betont, die dann im Trailer überhaupt nicht danach zu sehen waren. Da waren nur Geballer.
Vor allem der Hammer ist ja, da kommt ja Shangri-La auch vor, ne? Diese Traumwelt. Und das ist ja eigentlich so eine, also eigentlich was total mystisches, Zen-artiges. Und was machst du da, um deine Fähigkeiten zu erweitern? Musst du irgendwelche Astralwesen töten und denen das Genick brechen.
Ja.
So, ey, das ist halt wirklich so auch, da merkst du, wie absurd das mittlerweile geworden ist. Und so, weil dieses Spiel, man muss es einfach sagen, Far Cry 4 ist ein wunderschönes Spiel. Das sieht fantastisch aus.
Vermeintlich, aber sieht super schön aus.
Ja, also es war nicht damit. Also es ist von den Bildern, rein nur von den Bildern, wunderschön und wirklich, du könntest da von Bildern nehmen und das auf Postkarten drucken. Und wahrscheinlich auf den ersten Blick würde es aussehen, als wärst du da. Und wie du sagst, so, man sieht diese Berge, man sieht die Bergkuppen, ist schön verschneit, alles total toll, wie eine tolle Filmkulisse und dann so die erste Szene, geballert. Und dann denke ich, okay, es war ein Bruch, es war ein Versehen. So, und dann kommt die nächste Szene, und man sieht irgendwie Bauern, die in ein Feld flügen und so und dann plötzlich wie ein Jeep von einem Elefanten umgenockt wird und dann irgendwie die Passanten so an der Seite rausziehen und zerplatzen von der Explosion. Blutfall. Und ich so... Okay, haben Shangri-La. Man sieht wirklich diese wunderschöne, so mit untergehender Sonne und so, ne? Und die Musik auch so. Ha. Und du kannst deine Fähigkeiten aber knack. Das ist so absurd. Ich wette, es macht mega Spaß, aber...
Ja, Far Cry 3 war ein tolles Spiel, wenn man eben die Story nicht beachtet hat. Und Far Cry 4 sieht auch vom Setting wieder wunderschön aus und es macht bestimmt auch großen Spaß, da zu erkunden.
Aber es ist halt erschreckend, wie normal dann halt...
Es fiel halt gerade so bei dieser Sony-Präsentation, die sehr wenig Geballer hatte, fiel das dann auch wieder fast extrem auf. Bei Microsoft war das ja die ganze Zeit Geballer, so, aber... Ja. Auch eine sehr lustige Stelle, Papers, Please habt ihr beide gespielt?
Ja.
Da geht's ja, es ist ja eigentlich... Hat ja gar nichts mit Gewalt groß zu tun, bis halt auf so ein paar einzelne Momente. Und es gibt, glaube ich, eine Sekunde im ganzen Spiel, an der man schießt. Eine Sekunde, im ganzen Spiel. Das Spiel kann man 6, 7, 8, 10 Stunden spielen. Und genau diese eine Sekunde mit dem tödlichen Grenzschuss.
Ja. Die kommt in Microsoft.
Die kommt in der
Microsoft PK.
Das war bei Sony.
War es bei Sony?
Oder bei
Sony. Doch, das war bei Sony. Das war bei diesem Zusammenschnitt.
Das ist ein Supercut.
Da sagt ihr was, da habe ich mich so gefreut. Ich mag so Portal-esque Spiele total gerne und ich habe Cube sehr gern gespielt. Und es kommt Cube 2.
Geil. Das war auch nur in dem Trailer zu sehen.
Genau, also auch sehr steril alles wieder und so, aber ich bin Fan von dem Ding. Heather One kommt, das hat mir sehr gut auf dem PC gefallen. Das ist so eine, auch so ein ego-perspektiven Rätselspiel. Mhm. Und noch, ich glaube, das war schon Papers, Please irgendwie. Zwei andere wurden noch angekündigt. Ja, das waren die beiden. Aber richtig schön.
Ja.
Cube 2, dass überhaupt ein zweiter Teil kommt, ist fantastisch.
Morpheus, so abschließend werden wir in einer der nächsten Podcasts oder so besprechen, weil wir haben einen Hands-on-Termin, aber zu Morpheus haben sie auf der Bühne gesagt, so wie bei 3DS bei Nintendo, können wir euch nicht zeigen, weil wie soll man das zeigen? Das ist halt Virtual Reality. Geht auf den Stand und schaut es euch an.
Der hätte ja auf den Knopf drücken müssen und wir müssten so wie beim Flugzeug ganz auf von der Decke sind, die noch runterkommen.
Oder so, bitte setzen Sie Kinder neben sich die VR zuerst auf.
Genau.
Ja, war eine sehr schöne Präsentation.
Ja, doch. Also für mich war unheimlich viel Tolles dabei. Irgendwie. Und ich habe echt recht, also sehr wenig Gewalt.
kamen und dann
auch erstaunlich wenig, also erstaunlich wenig geballert.
Ja, beziehungsweise dann aber auch so andere Gewalt, also die Horrorgeschichten oder eben die Bloodborne-Geschichten. Also, war ja auch alles Gewalt, aber es war eben kein Deckungsshooter.
Also ist ja schon froh, wenn nicht geschossen wird.
Ja? Genau, also und das war tatsächlich nur die Order und Far Cry fiel mir jetzt an. Ja. Und das Kojima-Ding natürlich, wenn man das dazu ziehen möchte. Kojima-Ding, geh mal nicht natürlich. Und ansonsten sehr viel alternativer Spielgeschmack.
Schöne kreative Sachen.
Ja, wirklich toll, auch facettenreich und sehr schön. Und wenn man sagt, dass so Sachen wie Destiny die Lowlights waren, und das sind ja immer noch extrem gute Spiele.
Ja, aber Destiny hat man jetzt ja auch schon durchgekaut.
Also ich, für mich jetzt persönlich, weil ich habe die Beta zum Beispiel nicht gespielt, also das war jetzt für mich alles komplett neu. Und ich dachte, okay, kompetitiver Multiplayer haben sie da irgendwie gezeigt. War okay, aber sah nicht schlecht aus, sah nach Spaß aus. Und deswegen glaube ich, ist ein gutes Zeichen. Gut.
Ja.
Ihr seid so Fanboys.
Ha!
Ha! Nee, hat wirklich Spaß gemacht. Absolut. Ich freue mich umso mehr jetzt, die Sachen, die wir auf den Präsentationen nicht hatten, irgendwie an den Ständen anzugucken, im Business Center Sachen anzuspielen, Morpheus anzutesten. Da freue ich mich sehr drauf.
Ja.
Was würden so deine...
Also ich werde auf jeden Fall mal versuchen, Bloodborne mir anzugucken.
Ja.
Und dann werde ich morgen noch so ein bisschen in die Megaboots rumhängen und da nochmal irgendwie alles ordentlich durchwühlen. Und
die Indie-Megaboost, die ist dieses Jahr zum ersten Mal so groß, so richtig.
Genau.
Ganz viele Indie-Entwickler haben sich zusammengetan, so einen großen Stand.
Also letztes Jahr gab es ja die Indie-Arena schon.
Ja, die gibt es dieses Jahr auch.
Die gibt es ja dieses Jahr wieder. Ja. Und jetzt eben auch die internationale Variante quasi.
Megaboost.
Megaboost.
Ja, also wer auf die Messe noch geht, der sollte auf jeden Fall mal vorbeigucken.
Ja, ist bei beiden auf jeden Fall.
Ist im Publikumsbereich, Halle, keine Ahnung.
Wir sind beide auch nicht so weit auseinander. Ich glaube, wir sind beide in derselben Halle, glaube ich.
Ja.
Und liegen auch sehr gelegen neben Bethesda und Nintendo, habe ich gehört. Also ich habe es selber noch gesehen. Das sind ja auf jeden Fall vier Kandidaten, die man nicht verpassen sollte. Ja.
Und ich habe heute noch gelesen, Magic hat einen Stand.
Ja.
Geil.
Um anzuknüpfen an unseren letzten
Podcast. Ja, genau. Also als aber als Wizard, als richtiges Magic-Spiel, oder? Also die Karten.
Ja, ja, Magic, also einerseits halt Duel stellen sie jetzt vor und andererseits wirklich Magic mit Karten. Sie verschenken irgendwie aufblasbare Garuk-Achsen und so.
Ja, und bestimmt irgendwelche Sonderkarten.
Ja, so. Äxte.
Gut. Ja, also wer auf die Gamescom noch kommt, viel Spaß.
Ja.
Am besten eher vorm Wochenende vielleicht noch.
Ja,
es wird Empfehlung, voll, aber ich glaube, es gibt eh keine Karten mehr, also wer noch keine hat. Und auch keine mehr.
Muss man nicht einen Tweet von Fabian Böhler retweeten, damit die eine Wildcard?
Ja, das ist schon rum.
Das ist schon rum? Okay.
Gegen meinen Willen. Ja, viel Spaß auf der Gamescom. Dir auch,
Dankeschön.
Martin. Danke für deinen Besuch in unserem Podcast und unseren Besuch in eurem Podcast.
Ja, genau.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Jetzt. Mhm. Ja, aber das ist